Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel.
King!
Ihr hört es im Podcast All About Bread, heute wieder mit M&M, ja, der süßesten Versuchung.
Dankeschön, so wurde ich ja noch nie genannt.
Ja, der Martin ist wieder am Start von den Brettspiel-Buddies und wir werden euch heute auf jeden Fall diverse Storys aus dem Bereich Rettungsdienst um die Ohren hauen. Wir werden über Brettspiele sprechen, natürlich, ist ja ein Brettspielkanal. Wer hat was gespielt, was wurde dabei gemacht? Und ich habe eine Feststellung gemacht, über die werde ich dann noch sprechen. Die war für mich, die klingt nicht nach viel, aber ich fand es trotzdem absoluter Mindblow. Und ich eröffne direkt mit, ich habe von meiner Frau die Genehmigung bekommen und durfte noch eine Sechserreihe Kallax neben meine aktuelle stellen. Dadurch ist der Schrank, der hier stand, der Aktenschrank, ist umgezogen. Ja, genau. Und ich konnte jetzt hier quasi noch mal, also deswegen sieht man jetzt quasi auch im Kamerabild, hier sieht man ja so einen dickeren Streifen hier neben mir. Da habe ich quasi das Neue noch daneben gestellt. Und hinter mir sind jetzt quasi komplett Brettspiele. Also es sieht jetzt halt einfach deutlich besser aus als mit dem Schrank da hinten. Und ich konnte jetzt mir mein Super Mario hier reinstellen. Ja, den habe ich damals schon gesehen. Ich fand den so geil. Ich musste den unbedingt haben. Habe jetzt gewartet, ob der mal irgendwann im Angebot ist. War er nicht. Und jetzt habe ich ihn letztens dann nochmal stehen sehen. Aus Lego halt, ne? Und so geil. Also, das ist jetzt nur für alle, die es sehen können. Nicht, die den Podcast hier im Moment. Aber, also es ist ein Super Mario mit Yoshi. Ich liebe Super Mario und Yoshi. Das ist irgendwie so ein Symbol meiner Kindheit,
wow,
muss ich sagen. So, ja, das waren 2300 Teile Lego. Pass mal auf, man kann den hier so drehen. Dann läuft der. Achtung.
Der Achtung.
Bäh. Der kann seine Zunge noch so rausmachen.
Nein,
ich liebe es. Und der, weil alle viele Leute gesagt haben, sie finden das Foto von Gordon hinten so traurig, habe ich gedacht, ach scheiße, da hole ich mir jetzt hier Super Mario und Yoshi und stell den mir hier ins Regal.
Ich wollte auch schon sagen, Mensch, Gordon hat sich ja ganz schön weiterentwickelt, würde ich sagen, oder? Es ist eine Weiterentwicklung,
ich würde sagen. Ja, reitet auf einem Dino Sport jetzt, ja. Ich finde das schon. Das
ja.
Eine absolute Weiterentwicklung ist. Ich liebe Super Mario und Yoshi. Das war doch damals auf dem Super Nintendo. War das cool.
Und der Schnurrbart passt ja auch noch von Gordon.
Also ja, das stimmt. Ja, Gordon hat ja auch diese einen Pornobalken da unter der Nase. Genug von mir.
Der Klempner-Weiterbildung.
Ja, genug von mir, meinem Regal. Ich bin auf jeden Fall total happy damit. Jetzt habe ich. Jetzt sieht mein Regal trotzdem schon wieder voll aus, aber ich habe halt so ganz viele Sachen, sowas wie hier bei Nanolith oder so, da ist halt nur Nanolith dahinter, ne? Also, aber so zum Aufstellen, damit es zumindest optisch ein bisschen ansprechender ist. Genug von mir. Martin, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich schlafe in letzter Zeit schlecht, weil irgendwie das Wetter mir zu warm ist. Ich bin eher so kältere Gefilde. Ich bin halt, glaube ich, so typisch Deutscher. Also, ne? So eher so, oh, mir ist alles zu warm dann, wenn es dann Sommer wird.
Aber eigentlich ist ja, regnet doch viel. Also sehr so feucht warm, ne? So,
jetzt,
so
jetzt letzten Tagen ist schon. Ja, das mag ich ja nicht so, wenn es gerade so schwül ist, dann werde ich auch mal so krass träge. Ich bin so wie so eine umgekehrte Echse quasi. Wenn es warm wird, dann werde ich immer langsamer und noch meine Denkprozesse werden kürzer. Werden langer. Also das macht mir so ein bisschen zu schaffen. Ansonsten geht es mir aber gut. Danke der Nachfrage.
Ich mag es halt nicht, ne, bei so einem Wetter, wenn du einfach in deinem Haus oder in deiner Wohnung sitzt und dabei schwitzt. Und du merkst so, es ist eigentlich gar nicht so heiß, aber diese Luftfeuchtigkeit presst dir einfach den Schweiß aus den Poren. Ja. Voll nervig.
Du kannst kein Fenster aufmachen, weil dann drückt die Wärme wieder rein. Drin ist aber auch zu warm. Die Ventilatoren, da steht die Luft halt. Und dann geht man so, du willst aber kein nasses Handtuch drüberlegen, dann hast du wieder Schimmel und so. Also bist du wieder im Krux. Eigentlich kannst du wieder duschen gehen, dann kommst du duschen raus, also frisch gewaschen und dann hast du quasi schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn.
Schwierig.
Luxusprobleme,
genau. Das heißt, wenn es so richtig heiß ist, dann muss halt auch mal Sex ausfallen dürfen. Weil wenn du so, ich hatte so eine Lieblingsstory von mir im Urlaub, ja, wo, da war, ich weiß gar nicht, wir waren auf Gran Canaria, waren irgendwie 44 Grad oder so, und ich war gerade eiskalt duschen, habe mich aufs Bett gelegt und dachte so, jetzt nicht mehr bewegen, so kannst du einschlafen. Es ist so, der Körper hat gerade so eine Temperatur, wo du sagst, okay, ich schwitze nicht. Und dann kam Franzi an. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, nee, tut mir leid. Also, da schwitze ich ja wieder eine halbe Stunde lang wie ein Ochse. Sie dreht sich um und schläft ein und ich noch dreimal duschen gehen. Keinen Bock gehabt. Ich habe auch,
darf auch mal sein,
mit einem Kumpel geschrieben, der in der Türkei lebt. Ich sage, und wie sieht's bei dir aus? Hat mir den aktuellen Wetterbericht geschickt. 44 Grad, 43 Grad. Er sagt, es fühlt sich aber an wie über 50, weil kein Lüftchen und so. Oh Gott.
Ja. Ja, das ist lustigerweise, als du Türkei sagst, ich war mit Basti, ja, war unser erster Urlaub damals gemeinsam, waren wir auch in der Türkei, da haben wir noch bei 44 Grad, haben wir sogar noch Beachvolleyball gespielt.
Alter Schön.
Und dann sind wir immer in den Pausen, so nach 11 Punkten sind wir dann unter die Dusche schnell, wieder aufs Feld und
weiter im
Spiel. Und dann nach dem Spiel schnell ins Meer gesprungen. Ey, auch vollkommen undenkbar, ich würde heute 3000, ich würde einen Ballwechsel machen, glaube ich, wäre vollkommen im allerwertesten. Also deswegen, also unfassbar, was wir damals gemacht haben. Und davor haben wir natürlich noch Alkohol getrunken. Also das war dann gleich so 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, dann erstmal so einen Whisky Sour oder Wodka Lemon und dann auf den Platz.
Und wie kommst du heutzutage mit deinem Leben klar?
Also nee. Aber ich finde es halt trotzdem noch ein bisschen Unterschied, weil Türkei ist natürlich so eine trockene Hitze. Ne? Halt, hier hast du diese Schwüle. Das war so also noch ein bisschen anders, aber.
Das ja, war auch bei Kälte, ne? Also ich habe da auch so Berichte gesehen von Leuten, die halt so bei minus 30 Grad leben und die dann aber sagen, das ist teilweise angenehmer als minus 10 Grad bei uns, weil bei uns die Luft so unglaublich feucht ist, die kraucht in die Klamotten und überall rein und das hast du dann da halt nicht ganz so schlimm.
Gerade wenn der Wind peitscht und so, dann nochmal so richtig ins Gesicht und die Feuchtigkeit drückt.
So, ich komme direkt mal zu meiner Feststellung. Ja, wir kommen gleich, pass auf. Super primitiv, das geht auch mal raus an alle da draußen, ja. Eine Münze flippen. Für mich, ich kann gar nicht sagen, wann ich das in meinem Leben gelernt habe, ob ich das geübt habe oder also so für mein persönliches Befinden würde ich sagen, das ist ein Skill, den ich schon immer hatte. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich mich mal 2 Stunden hingesetzt habe, das geübt habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben Deep Regrets gespielt und ich habe 2-3 Mal die Münze geflippt und dann war meine Frau dran. Und die meinte, flippst du für mich? Also ich habe das sonst immer gemacht, aber ich sage, naja, probier doch einfach mal. Ich meine, muss man ja auch mal irgendwie lernen, oder? Und sie hat so die Münze geflippt und naja, es ging so halbwegs. Sie ist so halb über den Tisch geschnipst und da irgendwo liegen geblieben. Das haben wir dann genommen. Und dann habe ich die anderen beiden angeguckt und gesagt, so, das ist echt krass, sie kann das so gar nicht mit dem Münze flippen. Und dann sagen die anderen beiden am Tisch, unsere Freunde auch, erwachsene Menschen in unserem Alter, ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Münze flippen kann. Ich sage, okay. Und die Frau von den beiden nimmt die Münze, legt die sich auf den Finger, schnippt und schnipst die sich übelst doll gegen die Augenbraue gegen. Also es war kurz vor Münze ins eigene Auge geschnipst. Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und bei dem anderen, der hat sich so richtig Mühe gegeben und da ist die Münze irgendwie so 10 Zentimeter nach oben über seinem Daumen und ist dann runtergefallen und er meinte so, aber höher kann man die nicht schnipsen, oder? Ich nehme die Münze einfach so, ohne die Hand zu bewegen, nur den Daumen so und schieße sie so einen Meter hoch und fange die und sage so, okay, doch geht. Und alle am Tisch waren total fasziniert. Ich will mich jetzt hier nicht besonders hervorheben, ich will nur sagen, ich saß da und dachte, was? Also, ich habe gedacht, das kann man einfach. Und das...
Ist Münze flippen so ein bisschen wie Pfeifen? Manche können es ja auch nicht und haben es ja auch dann lange trainiert immer so.
I don't know.
Und irgendwie. Und
Kannst du also Münze flippen?
Ja. Lustigerweise habe ich letztens eine Münze geflippt. Oder haben wir gestern sogar eine Münze geflippt. Beim ersten Mal auch erstmal so, habe ich länger nicht gemacht und dann wupp, beim zweiten Mal dann wieder. Aber genau.
Ich hab jetzt hier gerade eine eckige Münze.
Keine,
mal gucken. Aber
ich habe leider keine Münze.
Also,
das ist wichtig, halt. Wichtig ist, glaube ich, die Position einfach, ne?
Ja, aber die kommt zumindest immer halbwegs da an, wo ich sie losgeschnipst habe. Und bei den anderen fliegt sie halt durch den halben Raum, ja. Weiß ich nicht. Könnt ihr da draußen eine Münze flippen? Oder ist das was, wo ihr sagt, alter Schwede, geht gar nicht. Ich schmeiß sie einfach hoch und lass sie auf den Fußboden fallen und gucke, was bei rauskommt, ja. Ich soll mir so ein How-to-Flip in Münze machen.
Mich würde wirklich interessieren, ob Leute das trainiert haben oder einfach wirklich auch, dass es ein grundsätzliches Verhalten ist. Aber ich glaube, das muss erlernt sein. Also,
ich könnte mir halt vorstellen, dass durch, wenn man halt öfter Brettspiele gespielt hat und musste das ein paar Mal machen, dass man dann einfach herausgefunden hat, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Vielleicht muss man es auch einfach nur 20 Mal machen und das reicht schon, damit man es kann. Aber ich war auf jeden Fall völlig platt, dass die anderen damit komplett überfordert waren. Wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen. War halt so ein, ja, das klingt nicht nach viel, aber ich saß am Tisch und dachte echt, was? Ehrlich? Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, kommen wir zu Rettungsdienst-Stories, oder? Da draußen werden sich immer Rettungsdienst-Stories gewünscht und wir haben hier Rettungswagen meets Rettungsstelle. Wir können euch hier also komplett von vorne bis hinten versorgen. Und schon mal ein kleiner Teaser. Ich hatte schon immer mal überlegt, ob ich über meine erste Reanimation spreche. Ich vergesse es immer mal wieder und wollte das eigentlich auch größer anteasern. Aber ich glaube, heute mal zur Feier des Tages, weil Martin dabei ist. Und ich werde heute mal darüber sprechen. Ich werde sie aber rechtzeitig anteasern, wenn ich es mache, weil es ist eine bisschen pikantere Story. Und da kann dann jeder rechtzeitig skippen und sich das halt eben nicht anhören, wenn er da nicht ganz so sattelfest ist. Und also ich werde es nicht ewig weit ausschmücken, aber es gibt ja trotzdem so Sachen, die manche Leute dann vielleicht abschrecken werden. Aber fangen wir an. Willst du den Anfang machen?
Kann ich gerne machen. Ich möchte kurz einhaken, weil mich wurde ja darauf hingewiesen, dass Rettungsstelle ja auch eigentlich nur ein Berliner Wort ist quasi, dass ja sonst immer Notaufnahme ist. Das für die Leute, die es jetzt nicht aus Berlin kommen, das ist eine Notaufnahme da. Aber ich arbeite.
Ach so.
Genau. Wurde runtergeschrieben, glaube ich, unter den Kommentaren, glaube ich. Was ist denn eine Rettungsstelle? Ah, ich hatte recherchiert, weil ich lese auch deine Kommentare oder eure.
Verrückt.
Genau, also Notaufnahme, Erste Hilfe, Rettungsstelle, also alles dasselbe.
Alles da, wo das Kreuz ist.
Alles dasselbe, genau. Wir sind auch Informationen, wir sind alles. Aber genau, erste Story, fangen wir direkt an. Ich habe nebenbei auch eine zweite Story, die ist auch ein bisschen pikanter, da werde ich auch nochmal eine Vorwarnung geben. Aber da gehen wir dann später darauf ein. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, wie du die Story findest, dann die zweite. So, die erste Story, da habe ich dir auch schon so ein bisschen was angeteasert von.
Ach so, bevor wir hier nochmal anfangen, weil da draußen ja immer wieder Leute rumrennen, die halt denken, wir machen uns hier über die Patienten lustig oder so eine Geschichte. Das sind einfach Momente, es ist ja auch eine gewisse Bewältigungsstrategie, die wir hier haben. Wir wollen euch einen Einblick geben in die Sachen, die man tatsächlich da draußen erleben kann, so komisch sie auch erscheinen, aber es sind Dinge, die passieren und nicht nur auf RTL 2 am Nachmittag. Und ja, wir nennen ja hier keine Menschen mit persönlichen Namen, wir geben euch nicht den Ort an, wir sagen gar nichts weiter dazu, wir versuchen einfach nur die Story so wiederzugeben, wie wir sie erlebt haben. Und für wen das nichts ist, der kann das ja auch einfach vorspulen, aber wir haben einfach festgestellt, dass ein Großteil der Leute da draußen diese Storys feiern. Und deswegen reden wir da einfach mal drüber. Wo kriegt man schon mal so einen Einblick?
Absolut. Und man denkt immer so, nee, das kann nicht passieren.
Das ist so nicht, nein, das geht nicht, das geht nicht. Nein, doch, das geht.
Und dann, deswegen arbeite ich auch da, weil ich einfach so viel Spaß dabei habe, solche Storys zu erleben, wo du denkst, echt so witzige Sachen halt, die dabei passieren. Ja. Und deswegen.
Aber natürlich stehen auch für Martin und mich immer die Versorgung der Patienten an erster Stelle. Also nur weil wir Momente witzig erlebt haben oder uns auch mal einen Spaß gegönnt haben, dann stand trotzdem die Versorgung des Patienten an erster Stelle. Also
absolut. Ist ja Professionalität, aber du kannst es ja trotzdem mit einer Prise Humor machen und trotzdem der Respekt wahren und solche Sachen halten. Genau. Genau, das glaube ich genug Disclaimer, oder? Mhm. Oder möchtest du noch mehr einhaken? Sonst leg ich los. Genau. Ich kam eines Tages zum Dienst und dann, als ich schon mich umgezogen habe und dann rauskam, dann so, Martin, hast du gerade mitbekommen, wir hätten beinahe einen Feuerwehreinsatz gehabt. Hier hat's beinahe gebrannt. Und ich so, hey, wie hat's hier beinahe gebrannt? Was ist denn passiert? Naja, wir hatten einen Patienten, der war im Warteraum. Ich so, ja, okay, und weiter? Was ist denn passiert? Ja, dem war kalt. Ich so, ja, und? Wie kommst du jetzt zum Feuer? Naja, dem war kalt. Der hat sein T-Shirt ausgezogen im Wartezimmer und hat sich einfach gesagt, du, der nimmt sich ein Feuerzeug und fängt einfach mal ein Feuerchen an. Und dachte dann so irgendwie, jetzt wäre es eine schlaue Idee, halbtrunken, quasi im Wartezimmer sein T-Shirt auf den Boden zu legen und dann mit dem Feuerzeug das T-Shirt anzuzünden und sich dann daran zu wärmen. Und die
logisch.
Wir haben jetzt nicht im Warteraum, haben wir einen Rauchmelder. Der Sicherheitsmann war natürlich gerade nicht vor Ort quasi, hat drauf geguckt. Und irgendwann dann hieß es dann so, der Patient kann reinkommen und dann gucken sie so, oh, die Flammen sind ja schon so beinahe an seiner Hose so dran. Weißt du, so hoch waren schon die Flammen so, hat so eine kurze Hose getragen und dann so, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Dann kamen sie raus und haben erst mit dem Feuerlöscher das T-Shirt ausgemacht, wo dachte, was ist denn los? Ja, mir war halt kalt. Und sie können doch irgendwie haben, wir haben doch eine Decke oder sowas. Dann so, nee, ich wollte mein T-Shirt anzünden. Dann haben sie den versorgt. Tja, und jetzt dürft ihr natürlich dreimal raten, was er am Ende des Aufenthalts natürlich haben wollte von uns. Naja,
T-Shirt?
Habt ihr denn ein T-Shirt? Und wir so, nein, das ganz sicher nicht. Das ist für Obdachlose, das ist mir leid. Du kriegst hier eine Plastikdecke, die kannst du dir gerne umlegen und kannst damit gehen. Also nur jetzt kurz als Disclaimer, ist es natürlich jetzt super kalt gewesen. Das war jetzt auch im Hochsommer, deswegen war es einigermaßen vertretbar. Wenn es jetzt tiefster Winter wäre, hätten wir dem auch was gegeben. Aber so sein eigenes T-Shirt anziehen und dann sagen, ja, ich hätte gern bitte ein T-Shirt am Ende des Aufenthalts, kannst du nicht ausmalen. Es war einfach sehr, sehr schmutzig und Gott sei Dank ist da kein Feuerwehr-Großeinsatz geworden. Weil, nur mal kurz auch, weil wir.
Aber da muss ja doch alleine im Dings gewesen sein, oder? Im Warteraum.
Der war alleine im Warteraum.
Ja, okay.
Genau, wir waren drin beschäftigt, halt die Kollegen, und haben halt die Patienten versorgt. Und der war halt draußen gewesen und haben halt einzeln triagiert. Also die Leute erstmal Vitalzeichen gemessen, solche Sachen. Und haben das nicht mitbekommen. Und dann sind die halt raus und haben gesehen, warum ist denn hier, warum brennt der Boden quasi so. Ja, und nur noch mal ganz kurz wegen, was passiert, wenn im Feuerwehr ein Brand losgeht, kann ja Martin wahrscheinlich auch erzählen, dann wird die ganz große Garde gerufen.
Aber
da kommen dann irgendwie, ich glaube bei unserem Krankenhaus, das ist ja noch nicht größer als Krankenhauses, ich glaube 5 oder 6 Löschfahrzeuge oder sowas. Und der Einsatz wird richtig teuer. Also
da geht's ab.
Ist schon, da geht's richtig ab. Wenn ein Krankenhaus brennen sollte oder beziehungsweise der Alarm losgeht, dann geht's richtig ab. Das konnten wir Gott sei Dank verhindern. Und das wäre nur durch ein, auf gut Deutsch gesagt, ein scheiß T-Shirt passiert.
Da kommt richtig was. Also einiges an Fahrzeugen. Ich sehe das ja dann auf meinem Tablet, wenn das dann so aufploppt, so und die Liste immer länger wird. Ja,
da kannst du auch rückanrufen, so, ja, braucht nicht so doll kommen. Naja, die Garde ist unterwegs, wir machen uns erstmal jetzt einen Eindruck. Also, sie ist eh schon
da losgefahren. Also, kommt auf jeden Fall mal so ein Sechsel von Berlin angefahren oder so. Also da hast du Spaß dann, ja? Also das wird teuer. Da brauchst du eine Weile.
Nur weil der Patient kalt war,
ja. Da kannst du ja, das ist ja schon böswillig. Also da kannst du ja nicht mal einen guten Glauben draus machen, das ist ja schon böswillig.
Ja, das war, wir schieben es mal auf den Alkohol und wie gesagt, wir wollen es ja nicht lustig machen darüber, aber es war schon.
Das ist schon gaga, ne?
Ich würde nie so betrunken sein, glaube ich, mein eigenes T-Shirt anzuzünden, auf diese Idee zu kommen. Aber gut, es gibt Leute, da ist es einfach so.
Eieiei.
Nun denn.
Ja. wir sind gefahren und schon wieder so, ja, das mag ich halt sehr gerne, ja. Die Oma hat sich auf den Hintern gepackt. Die Enkelin war vor Ort und sie haben mit der Tochter telefoniert, also mit der mittleren Generation. So. Tochter nicht vor Ort. Und hat aber gesagt, wie, am Hintern ist es ein bisschen blau. Dann vielleicht doch einfach mal zur Sicherheit in die Rettungsstelle fahren, einfach mal abklären lassen, nicht, dass was gebrochen ist. Ist immer cool, wenn Angehörige, die nicht vor Ort sind, Entscheidungen treffen. Also wenn man jetzt weiß, ne, Opa würde nie in die Rettungsstelle von alleine gehen, man hört aber am Telefon, er ist völlig gaga, dann kann man schon mal den Rettungswagen hinschicken. Aber so, es passiert einfach so unglaublich oft, dass Angehörige, die sonst wo wohnen oder zu faul sind, mal rüberzufahren, diese Entscheidungen treffen. Und dann kommen wir da halt an. Die Enkelin macht auf, die war so Anfang 20. Und Oma sitzt auf der Couch, guckt uns an, grinst. So, ey, Besuch, cool. Und ich gehe halt so hin, ich sage, was ist denn passiert? Und die Oma, ganz entspannt. Na, ich wollte runtergehen. Und dann bin ich auf der ersten Treppe so ein bisschen ausgerutscht und habe mich auf den Arsch gepackt. Berliner Schnauze halt, wa?
Ne.
Ich sag, ja, und? Sagt sie, naja, nicht mehr. Und ich bin aufgestanden, bin runtergegangen, war ein bisschen draußen und danach hat mir die eine Nachbarin wieder in meine Wohnung geholfen. Mhm. Ich sag, und? Oh ja, jetzt hab ich einen blauen Fleck am Hintern. Und? Können Sie noch laufen? Ja. Ich guck die Enkelin an, ich sag, und? Ah ja, und dann hat mir die Enkelin erklärt, ja, die Mutter da in der Zwischengeneration hat gesagt, wir sollen anrufen und naja, ich habe mir den blauen Fleck angeguckt, also ja, war an der Innenpobacke, ein bisschen weiter oben, war ein blauer Fleck, war auch schon ein bisschen angeschwollen, muss man jetzt dazu sagen. Ja, man muss aber auch dazu sagen, gerade ältere Leute, da gibt die Haut ja dann auch gerne mal ein bisschen mehr nach, da kann mal ein bisschen Volumen reingehen, wenn da eine Ader geplatzt ist, da kann ein blauer Fleck auch einfach mal ein bisschen größer werden. Und ja, da war halt, ich würde sagen, so Walnussgröße und halt ein bisschen erhaben, ein blauer Fleck. Aber da, wo es weich ist am Hintern. Und ich sage, beschränkt sie das irgendwie in der Bewegung ein. Stehen sie doch mal auf und laufen los. Und da hast du manchmal so alte Leute, die sind dann der Meinung, wenn du denen das sagst als Rettungsdienst, jetzt müssen sie nochmal beweisen, wie kernig sie sind. Und die nimmt ihren Rollator und pisst los wie Speedy Gonzales mit dem Ding. Und du sagst so, stopp, sie müssen nicht übertreiben. Ich wollte nur sehen, ob sie normal laufen können. Ja, kann ich doch. Zack, 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 läuft's. Ja, alles gut. Ich guck sie an, dann brauchen wir doch nicht in die Rettungsstelle. Und sie grinst mich an. Ich muss nicht in die Rettungsstelle, das ist ja super. Warum sind wir hier? Und die Enkelin guckte mich danach so ein bisschen an. Naja, aber ich weiß halt nicht, wie hätte ich sie denn sonst in die Rettungsstelle bringen können? Mit dem Taxi. Und dann hast du so gesehen, so das Gesicht. Ah. Ich glaube, ab dem Moment hat sie sich sehr geschämt für die Nummer. Ich habe sie dann auch nochmal zur Seite genommen, gesagt, sie ist ja auch noch sehr jung, alles gut, kann passieren, man macht sich Sorgen um Oma. Und sie wollte es ja auch nicht, die wollte die Mama. Und Ruhe bewahren, wir waren da, Oma geht's gut, das ist die Hauptsache, alle entspannt bleiben. Sie hat sich noch 5-mal entschuldigt. Aber war halt so eine witzige Situation, wie Oma eigentlich überhaupt kein Problem hat. Für Oma ist die Welt in Ordnung, die pisst los mit dem Regulator, ja, als würde es in der Küche brennen. Und die Angehörigen machen sich wieder totale Sorgen, ne? Nichtsdestotrotz, bei so einem Einsätzen vergewissern wir uns, dass Oma natürlich trotzdem in der Obhut erstmal noch eine Weile von der Enkelin bleibt. Und wenn es doch noch irgendwas auftreten sollte, wie sie kann gar nicht mehr laufen oder so, dann fahren wir halt wieder hin und holen sie ab. Aber in dem Moment jetzt auf den ersten Blick, war es ein blauer Fleck. Und manchmal ist es auch echt nur ein blauer Fleck.
Absolut. Mal dazu vielleicht zwei Sachen, wenn ich einhaken darf. Bist du fertig, oder?
Ja, bin ich.
Dass dich unterbrechen?
Genau. Achso, sie hat keinen Blutverdünner genommen, falls du jetzt fragen willst.
Nein, das ist nicht. Nein, weil die Leute immer sagen, sonst in der Fahrt in die Rettungsstelle, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir natürlich ein gewisses Keimspektrum auch haben in der Rettungsstelle und ja, das auch gerade für ältere Leute, gerade wenn die in die Rettungsstelle kommen, es natürlich immer ein Risiko ist, auch wenn es nur abgeklärt ist, Röntgen machen und dann wieder zurückschicken. Sie natürlich trotzdem mit Keim eventuell in Kontakt kommen halt. Wir arbeiten zwar ziemlich hygienisch, aber es ist ja trotzdem, das schwirrt und fliegt alles ja rum quasi.
Ja.
Und das ist natürlich immer trotzdem ein Risiko. Deswegen so Leute, wenn die gerade laufen können und alles in Ordnung ist, dann muss man die auch nicht in die Rettungsstelle nehmen und sowas. Das wird immer gern vergessen. So auch gerade so mit Kleinkindern und sowas, dann so mit Babys können wir mit dem Baby rein. Da ich immer so, sind sich wirklich sicher, ob sie mit dem Baby rein wollen, weil halt Keime und so. Genau. Das einmal dazu. Und
auf da, jeden Fall haben wir, so, da haben wir tatsächlich damals bei der, wo du das gerade sagst, zu Corona-Zeiten, konnten wir tatsächlich auch, also oder haben wir einige Leute zu Hause gelassen, die dann halt eben nur so ja mäßige Sachen hattest, wo du sagst, kannst du morgen oder übermorgen zum Hausarzt gehen und die Angehörigen aber daneben sitzen und dann sagen, oh, lass dich doch mal durchchecken, mach doch mal. Und sie sagt, nur mal so zur Info, ja? Wir befinden uns hier mitten im Corona-Ausnahmezustand und es gibt viele Patienten mit Corona im Krankenhaus. Es laufen alle mit Masken rum die ganze Zeit und die Chance, sich da anzustecken, die ist mal gar nicht so klein. Ah, ja, nee, ich glaube, dann bleibe ich lieber zu Hause. Das ist eine vielleicht gar nicht so blöde Möglichkeit, das damit umzugehen. Gerade wenn du dann, wenn es um Oma geht und Oma ist 90 Jahre alt, könnte das der letzte Ritt sein, wegen Nuscht.
Hoffen wir es natürlich nicht, aber absolut, ja, klar. Auch Leute vergessen auch immer noch, dass es immer noch Corona gibt. Es ist zwar nicht mehr so präsent quasi, aber es ist ja natürlich trotzdem da halt, ne? Also jetzt auch wenn wir häufiger, wenn wir Triple-Test machen, also wir checken halt dann Influenza und Covid zum Beispiel. Triple-Test wegen Influenza A und B. Wir haben ja wieder einen Lehrauftrag, habe ich ja gelernt. Und da ist ja halt trotzdem mal, was dann mal Corona ausschlägt und sowas, dann so, ja, gibt der Corona noch. Genau,
wie halt, ich find's so. Ja, mach erstmal fertig, aber.
Nee. Ja, okay. Nee, ich geh zu einem anderen Punkt dann.
Okay. Wurde gerade Corona sagst, ich habe tatsächlich letztens halt mal wieder, ich war jemand noch bei mir bei Facebook in der Freundesgruppe und der hat mal wieder einen Post gemacht, so von wegen, jetzt wurde alles aufgearbeitet, man hat uns mit Corona nur komplett verarscht und das habe ich so aufgeregt, erstmal wo ich denke, mein Gott, gibt Leute, die sind da immer noch drauf hängen geblieben und habe den dann auch aus meiner Freundesliste rausgeschmissen. Es wurde viel Schindluder getrieben, das möchte ich an der Stelle auch gar nicht wegreden. Und auch gerade so Sachen wie Herr Spahn, finde ich, sollten da durchaus zur Rechenschaft gezogen werden.
Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen.
Ja, weil das geht aus meiner Sicht alles überhaupt nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz konkret sagen, hier wurde niemand verarscht. Wir haben Leute eingesammelt im Rettungswagen, die haben geatmet. Ganz normal, aber es ist kein Sauerstoff mehr im Blut angekommen. Also die sind trotz Atmen, sind die erstickt. Und das ist nicht witzig. Und wir sind auch in Krankenhäusern gewesen, wo sie gesagt haben, bei uns liegt oben gerade ein 35-jähriger oder Jahre alter Mann, junger Mann, der stirbt gerade. Der kriegt keine Luft, obwohl er atmet und wir können nichts für ihn tun. Also das war kein Spaß. Man hat euch da nicht veräppelt. Und das war im Rettungsdienst und vor allem in der Rettungsstelle nicht witzig.
Absolut. Ja, lass ich einfach mal so stehen. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht
drauf. Nein, aber ich meine, ohne das jetzt groß auszuführen, siehst du genauso, oder?
Absolut.
Ich genauso. Das war kein Spaß. Ihr wurdet nicht veräppelt. Das gab es und es war schlimm. Ja.
Ja. Gib dir vollkommen recht. Trotzdem noch was anderes, weil jetzt hieß ja quasi jetzt so ins Krankenhaus und unnötig und so und Taxi dann eventuell, wenn die Leute sich unsicher sind, ist es natürlich vollkommen in Ordnung, einen Feuerwehr zu rufen, aber natürlich, wenn es missbraucht wird, ist es eine ganz andere Geschichte. Kann ich auch erzählen, eine Patientin, die hat, glaube ich, 3 Straßen weiter von uns quasi wohnt die und die konnte auch ganz normal laufen und die hat dann die Feuerwehr gerufen, sie müsste ins Krankenhaus, sie hat Bauchschmerzen. war eine ältere Frau, gut, das lasse ich mal so kurz so stehen. Aber die Feuerwehr kam halt an und die meinten so, die stand unten schon mit Koffern bereit auf der Straße und wollte halt die Feuerwehr. So, ja, ich bin hier, hab mich mal
im Krankenhaus
so. Und ich dann so, naja, warum haben sie ein Taxi nicht gerufen? Ja, für Taxi muss ich doch Geld zahlen. Mhm. Das macht doch die Feuerwehr, das doch die Krankenkasse. Also das ist dann die Dreistigkeit per excellence, möchte ich sagen. Und halt, ne, dann sage ich auch immer, dann ja, denk dran, Ressourcen, die Feuerwehr hätte jetzt eventuell auch an anderer Stelle sein können und vielleicht einen Herzinfarkt verhindern können. Die Feuerwehr ist jetzt für sie gefahren, weil sie sozusagen 3 Straßen weiter nicht ein Taxi hätten nehmen können. Mag ja alles sein, aber sie können selbst auch bei der Krankenkasse einreichen, die Taxikosten und solche Sachen. Aber jetzt hier die Feuerwehr zu rufen, ist absolut daneben. Das habe ich ihr aber auch so gesagt.
Genau. Also du hast,
aber wenn sich Leute unsicher sind, dann nicht.
Wenn jemand so einen Kommentar vor mir rausdrückt, ne, also ja, man kann das die Taxikosten einreichen bei der Krankenkasse, das geht alles. Wenn jemand vor mir so einen Kommentar drückt, dann setze ich einen Haken in meinem Protokoll und dann kriegt derjenige die 350 Euro nach Hause geschickt und hat die Rechnung zu bezahlen. Und dann schreibe ich das auch in mein Protokoll so rein, dass derjenige Probleme hat, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und dann muss er die 360 oder 350 Euro für den Rettungswagen selber zahlen. Weil das ist einfach unnötig, das ist frech.
Das ist wirklich richtig. Ja, es gibt ja auch so einen Missbrauch halt, ne, wenn die Leute es halt also explizit so machen halt, hatten wir auch mal gehabt, kann ich auch kurz aus dem Nähkästchen erzählen. Wir hatten einen Patienten, der hat sich was ins Ohr gestopft quasi, so betrunken. Haben wir gesagt, na, wir haben keinen HNO-Arzt, also schaffen Sie es selber, in ein anderes Krankenhaus zu gehen. Ja, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich so, weil wir können nicht, haben nicht die Mittel und Möglichkeiten, das rauszuziehen und sowas. Ja. Da ist der vorne an die Ecke gegangen, hat gesehen, dass Taxi halt zu teuer ist, um ins nächste HNO-Krankenhaus zu fahren, hat sich die Feuerwehr gerufen, die Feuerwehr ist dann zu uns gefahren und meinte so, war der gerade bei euch? Er hat so ein Zettel von euch hier wegen HNO-Klinik. Ich so, ja, okay, dann machen wir jetzt einen Notfallmissbrauch, weil das geht gar nicht halt. Ne? Er wurde darauf hingewiesen, er hat ein Taxi nehmen können und er hat sich dann einfach die Feuerwehr gerufen, dann einfach so dreist. Also
krass, war.
Ja. Das ist also unfassbar wirklich. Das ist dann wirklich schon sehr, sehr krass und böse.
So.
Genau. Nächste Story. Jetzt wird's brisant.
Okay, dann kommen jetzt, jetzt kommen die zwei brisanten Stories. Also nochmal kurzer Disclaimer. Ich werde das auch taggen in den Kommentaren, also in den, in der Timeline. Dann müsst ihr vorspringen, wenn das too much ist für euch. Wird heute auf jeden Fall ein längerer Podcast, so wie ich das sehe, aber ist ja kein Problem.
Ich kann mich auch beeilen, schneller reden. Also, es gibt ja Patienten, fangen wir mal so an, die stecken sich gerne Sachen gern hinten rein. Ich formuliere es mal so, dass es jetzt nicht weiter ausschmücken
ist. Wird schon spannend.
Genau, und da dachte jemand, okay, alles klar, er ist doch ganz klug. Warum soll ich mir dann irgendwas kaufen, und um das dann quasi hinten reinzuschieben, wenn ich mir doch den perfekten Abdruck machen könnte? Also hat er sich ein Kondom genommen, hat sich Gips genommen und dachte so, okay, alles klar, ich stecke mir hinten ein schön großblumiges Kondom hinten rein und das befülle ich mit Gips und habe den perfekten Abdruck dann davon. Also sie haben natürlich zu zweit gemacht, war natürlich den Kumpel mit dabei.
Ja, das läuft doch aber voll, das wird doch eine Bommel. Also dann.
Ja, genau, aber dachte halt, dann habe ich doch den perfekten Abdruck und dann kann ich doch maximal stimuliert werden quasi. Ja. Er hat bloß eine Sache leider vergessen, wer anatomisch und bewandert ist, und gerade bei großlumigen Kondomen, gerade wenn du auf den Bauch liegst quasi und das hinten reinfließt, der Darm macht einen Knick. Und das Ding lief halt voll und er wollte halt das Ding rausziehen und es ging nicht, weil das ist so vollgelaufen, dass der bis zum Knick hinten von dem Darm war. Das heißt, er hat so einen Widerhaken gebaut mit dem Kondom und er konnte das nicht mehr rausziehen. Der kam also breitbeinig laufen mit diesem Gipskondom im Allerwertesten in die Rettungsstelle. Und so, ja, was haben Sie denn gemacht? Ja, fragen Sie nicht, ich habe da hinten was drin. Und dann haben Sie sich das angeguckt und dann so. Oh, also ich halte mir gerade die Hand vor den Kopf, Leute vom Podcast. Wieso machen Sie sowas? Naja, dumme Gedanken und sowas, alles Mögliche. Und damals war noch so ein russischer Arzt dabei. Der war oben, der hat sich dann schlafen gelegt, weil zwischendurch war halt nichts und so. Und der kam dann runter. Und der kam runter mit so einem russischen Akzent und dann so. Warum machst du das? Warum? Bist du bescheuert? Jetzt muss ich dich im OP freimeißen wahrscheinlich. Ich krieg das nicht raus. Und also warum? Der hat sich da vollkommen aufgeregt in seinem russischen Arzt. Und der Patient hat sich leider so ein bisschen zu Tode geschämt, berechtigterweise muss man auch dazu sagen. Aber schön. Ich möchte kurz festhalten, die Leute haben ihm in einer, ich glaube, waren es 6-Stunden-Operation frei gemeißelt. Weil sonst hättest du halt den Darm eventuell entfernen müssen oder sonstige Sachen und das wollten die halt verhindern. Also haben die halt wirklich mit Hammer und Meißel hinten das Ding wirklich peu à peu freigemeißelt.
Du musst ja auch gucken, dass da nicht irgendwelche Reste dann drinnen bleiben und so eine Geschichte, ne?
Absolut, das Kondom kann natürlich reißen und Verletzungen machen halt am Darm. Und du musst halt bis zu dem halt den Knick halt vorbeikommen.
Ach du Scheiße.
Und halt dann da halt das dann perfekt lösen. Also es war wirklich eine aufwendige Operation und Ressourcennutzung, die hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Aber wie gesagt, es kommen Leute halt manchmal auf verrückte Ideen, wo du denkst so, nee, darauf wäre ich niemals gekommen. Also ja.
Crazy.
Das war
crazy. Meine ich hab mal mit einer Krankenschwester gesprochen, die hatte mir bloß erzählt, sie sitzt vorne am Schalter und dann kommt so ein Typ an, der guckt so ganz traurig und beschämt und seine Partnerin daneben, die hat so ein bisschen vor sich hingegrinst und sie sagte so, was ist denn los? Naja, er wollte halt Analverkehr ausprobieren und dann hat sie gesagt, okay, dann schiebe ich dir aber vorher meine kleine Sumsebiene mal rein, damit du weißt, wie das ist. Das Problem ist, sie hat die kleine Sumsebiene zu tief reingeschoben und jetzt war die Biene noch drin und summte immer noch. Und er stand halt nur beschämt da und die Antwort der Krankenschwester war so, Moment, da muss ich mal wen holen. Ist schnell aus dem Raum rausgegangen und hat sich erstmal bepisst vor Lachen, wie der Typ da mit der Sumsebiene im Hintern am Tresen steht.
Ich finde Sumsebiene aber auch echt ein schönes Wort dafür. Nur wenn wir gerade dabei sind, die hatten auch mal so einen Fall gehabt, da hat jemand sich eine Zahnbürste hinten reingeschoben. Und das war leider die Zahnbürste der Freundin und er wollte sie wirklich nochmal wieder haben. Das ist halt das Harte so. Ich hoffe, sie wird nicht mehr verwendet. Also klar wird sie gereinigt,
aber trotzdem.
Bitte nicht. Also wie gesagt, okay. Lasst es!
Dann kommen wir jetzt mal zu meiner ersten Reha. Genau, Premiere, ja, ich hatte die damals schon mehrfach angekündigt, jetzt erzähle ich davon und ja, wer sich das anhört und darauf nicht klarkommt, der sei gewarnt. okay, wir auf dem Einsatzzettel stand, es war tatsächlich noch in meiner Ausbildungszeit, also in meiner Ausbildung, meine erste Reanimation und auch wenn das jetzt für euch alles ein bisschen merkwürdig klingt, so habe ich die Informationen abgespeichert und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es so passiert ist, weil das war einfach so weird. Das war so eine merkwürdige Situation. Die vergisst du nicht. Auf dem Einsatzzettel, die Adresse stand drauf und auf dem Zettel stand aber drauf und ein Anrufer wurde nicht richtig verstanden. Weil schlechte Aussprache, whatever. Stand einfach so, schon merkwürdig so. Also klares Notfallgeschehen, weil Anrufer nicht verstanden. Okay, wir kommen an. Macht so ein Typ die Tür auf. Ja, was wird der gewesen sein? Um die 50 oder so. Also Trinker, macht die Tür auf und sagt, ja, ihr müsst den Flur lang, da hinten ist es passiert.
Wird schon so losgehen.
Okay, wir laufen den Flur lang, kommen ins Wohnzimmer, eine absolute Rümpelbude, also eine richtige Suffbude war das. Und auf der Couch sitzt halt der vermeintliche Anrufer, guckt nebenbei Fernsehen und guckt uns an. Kaum noch Zähne im Mund und halt wahrscheinlich auch schon angetrunken und wir gucken ihn an. Was? Was ist denn passiert? Erzählen Sie mal. Also, ich habe keine Ahnung, ob die anderen ihn verstanden haben, die damit, also der die Tür aufgemacht hat oder so. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht verstanden. Kurz danach wanderte unser Blick aber nach links im Raum. Und da haben wir dann festgestellt, oh, da liegt ja jemand nach hinten gekippt auf dem Bett und es ist alles voll Blut. Ösophagus Varizenblutung. Das bedeutet, der Patient hat eine Krampfader in der Speiseröhre. Und wenn diese Krampfader aufgeht oder reißt, ist das wie eine Krampfader am Bein oder so. Ne? Also das blutet saumäßig stark. Und also ich will mal so sagen, wenn ihr eine Krampfader in der Speiseröhre habt, übrigens bei Alkoholikern deutlich häufiger auftreten. Also es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass ihr als Nicht-Alkoholiker da eine Krampfader habt. Und wenn die aufreißt, dann hat euer letztes Stündlein eigentlich geschlagen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr es dann noch irgendwie irgendwo hinschafft, wo man euch helfen kann. Und dann blutet man halt in den Magen ein. Blut im Magen verträgt sich nicht mit der Magensäure, dementsprechend erbricht man und dann kommt halt im Vollstrahl alles raus. Also es ist halt, wie ihr das von einem Horror-Splatter-Film kennt, genau so ist es. Also vor ihm stand ein 10-Liter-Eimer, der war fast zur Hälfte voll und im Vollstrahl war so anderthalb Meter vor ihm der Teppich voll, das Bett war voll. Ja, der Typ, der da aber auf der Couch saß mit seinem, dem gehörte die Bude und es schien ihn einfach null zu stören. Null, gar nicht. Und wir haben dann erstmal gerafft, ach du Scheiße, das ist der Patient. Haben den von dem Bett runtergezerrt, haben festgestellt, ach du Kacke, Reanimation. Wir haben keinen Arzt dabei gehabt, das heißt, in dem Moment müssen wir erstmal anfangen mit Reanimation. Es ist für uns kein sicheres Todeszeichen, obwohl uns völlig klar war, dass da nichts mehr zu löten ist. Aber wir haben erstmal angefangen mit Reanimieren. Für mich natürlich, wie gesagt, ich, Azubi, fange an, auf dem zu drücken. Was passiert natürlich? Der ist ja komplett voll mit Blut gelaufen. Jedes Mal wie so ein kleiner Springbrunnen spritzt das oben aus seinem Mund raus.
Oh, hm.
Auch das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist krass. Das ist einfach richtig krass. Mein Assistent zu damaligen Zeitpunkt hat irgendwie versucht, den zu intubieren. Aber was willst du da intubieren oder den abzusaugen? Da saugst du dich dumm und dämlich. Kommen wir weiter zu den merkwürdigen Sachen. Der Typ, der da neben uns auf der Couch saß und so komisch gequatscht hat, macht einen Fernseher lauter und will sich gerade eine Fluppe anmachen.
Wow.
Mein Kollege guckt ihn an. Sagen Sie mal, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, jetzt keine zu rauchen, wenn wir hier reanimieren? Packt die Fluppe weg, macht sich die Fluppe doch nicht an. Wir reanimieren weiter. Er guckt entspannt Fernsehen, als wäre nichts. Kommt der andere Typ, der war auf dem Klo, der uns die Tür aufgemacht hat, kommt wieder rein. Mein Assistent fragt ihn so, sagen Sie mal, Sie können doch ordentlich sprechen. Warum haben Sie denn nicht telefoniert? Warum hat er denn angerufen? Da sagt er, er ist nicht meine Wohnung, geht mich nicht an. Geht wieder raus.
Oh.
Und wie wir so dabei sind, steht einfach so 3 Meter neben mir, steht noch ein Sessel. Also man muss sich jetzt wirklich vorstellen, wir reanimieren den da, wir drücken, alles voll Blut, riesen Schlammschlachter. Und so 3 Meter neben mir ist noch ein Sessel. Habe ich bis dahin gar nicht mitgekriegt. Da war noch einer von denen, der war da zusammengerollt auf diesem Sessel, so wie so eine kleine Katze in Fötusstellung und hat da gepennt. Und der wird wach, guckt so hoch, sieht uns, legt den Kopf wieder ab und schläft weiter.
Wow.
Und ich dachte so, das kannst du keinem erzählen. Ey. Das war so meine erste Reanimation. Hat natürlich nicht geklappt, da waren schon alle Messen gesungen. Der Doktor kam rein, hat das gesehen, hat gesagt, okay, halt, stopp, wir sind hier fertig. Aber der Typ auf dem Sessel hat weitergepennt. Der andere, den hat das gar nicht interessiert. Das war nur so, ja, macht ihr mal. Hauptsache, ich kann ja jetzt langsam mal rauchen und Fernsehen gucken. Und der andere, ich weiß nicht, wo er dann hin war. Aber und ich bin so rausgekommen, hab das so nachträglich so auf mich wirken lassen. Dachte, ist das gerade wirklich passiert? Also wie kann das den Menschen so egal sein? Auch der Typ, der da lebt. Ich meine, sein halbes Wohnzimmer war voll mit Blut. Und ne, das hat den einfach überhaupt nicht mehr gejuckt. War dem völlig Hupe. Krass. Heftig.
Ich glaube, die haben teilweise so viele eigene Probleme, dass ihnen das dann wirklich egal ist. Das ist halt wirklich, also ich hoffe, dass ich diesen Status nie erreiche. Aber, der Knaller wäre nur noch gewesen, hätte der andere gesagt, als er wach würde, könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reanimieren.
Das wäre es noch so gewesen.
Das wäre der Knüller gewesen.
Ja. Aber wie der geguckt hat, ey, so völlig verpennt. Und ich habe dann erst so im Augenwinkel, da bewegt sich was. Da liegt ja noch einer. Und er sieht das einfach und denkt sich so, ach, ist nicht wichtig für mich. Ich schlafe weiter.
Ja, nur noch mal kurz zur Erklärung. Also grundsätzlich, natürlich, wenn man so viel Blut verliert, dann man versucht natürlich, das Herz noch wieder zu bekommen, dass es halt elektrisch dann wieder weiterschlägt. Aber wenn du halt ständig ins Leere pumpst, weil kein Blut mehr drin ist, dann ist es halt auch verlorene Lebensmühe. Da kannst du noch so drücken, wie du willst. Also, genau. Also, ja.
Wenn das Herz dann mal leer geschlagen hat, also so richtig leer, dann kriegst du das auch eigentlich nicht mehr so richtig angeworfen, weil es müsste sich ja mit Volumen füllen. Aber das Problem ist, wenn es leer geschlagen hat, dann hat es sich ja zusammengezogen. Ergo kriegst du ja kein Blut mehr rein, um es wieder zu stretchen. Das ist das Problem. Und wenn kein Volumen mehr da ist, dann kannst du es halt auch knicken. Dann ist da der Drops gelutscht.
Was man vielleicht nochmal erklären kann für die Leute draußen, wenn ihr so euch nicht sicher seid, woher diese Blutung kommt, vielleicht ist es auch nochmal ganz nett zu wissen, habt ihr frischblutigen Auswurf zum Beispiel, dann ist es eher im oberen Mundbereich. Habt ihr so Kaffee?
Also.
Habt ihr Blut, was runterläuft in den Magen und ihr euch dann übergibt, dann ist das kaffeesatzartig. Das seht ihr quasi. Also es ist dann wirklich halt dieses dunkle Braun halt, weil die Magensäure halt mit dem Hämoglobin reagiert. Dann habt ihr kaffeesatzartiges Erbrechen. Also wenn ihr eine Magenblutung habt und ihr habt dann Erbrechen von kaffeesatzartigem Blut, dann bitte rechtzeitig ins Krankenhaus gehen. Genau, ist frischblutig, kann es eventuell auch mal so eine kleine Nasenblutung sein, die eventuell so ein bisschen im Rachen ist. Ja, oder so.
Also ihr braucht jetzt nicht in Panik ausbrechen, weil ihr mal Blut spuckt oder so, ne? Ja, oder weil ihr mit Zahnseide mal ans Zahnfleisch rangekommen seid, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht einen Exorzisten, dann
Den könnte ich manchmal gebrauchen in der Redaktion.
So, jetzt beende ich noch mit einer lustigen Story. Die habe ich dir schon erzählt, aber ich wollte sie den Leuten hier nicht vorenthalten. Ja, und dann schließen wir das Thema ab, oder?
Ja,
genau. Haben auch genug drüber geredet. Wir hatten letztens eine ältere Frau und die war stark unterzuckert und hat halt einfach vom Leben gar nichts mehr mitgekriegt. Und wir sind halt sofort hingekommen, konnten sie tatsächlich noch oral mit Zucker versorgen. Also wir haben immer so unsere Zuckerlösung auf eine Spritze aufgezogen, haben ihr das im Mund gespritzt. Aber das dauert dann halt auch Viertelstunde, 20 Minuten, bis das angekommen ist, ne? Das muss ja erstmal über den Magen, über den Darm und dann in den Blutkreislauf. Das dauert eine Weile. Und sie kam dann so wieder zu sich, hat man auch gesehen, ich habe sie angesprochen, Sie wissen, wie Sie heißen? Ja klar, ich bin XY. Mhm. Sie wissen, wo Sie hier sind? Und sie guckte sich so um nach links und rechts, guckte mich an, als ob ich sie verscheißern will. Ich sag, Sie sind zu Hause, ne? Ja, na klar, sagt sie. Also die war schon wieder voll da. Und dann gucke ich sie an, ich sage, und Sie wissen, wer wir sind? Und sie guckte mich auch so an. Ist mich verscheißern? Und in dem Moment habe ich mich so nach unten gebeugt, habe meine Hose angefasst und gesagt, wir sind die Stripper, die ihr Mann organisiert hat. Und habe so getan, als würde ich mir die Hose abreißen. Oma ist auf jeden Fall in Lachen ja, cool. ausgebrochen und der Witz ist, man hat nebenan ihren Mann auch richtig schön laut lachen hören. Ich habe dann natürlich gleich gesagt, nein, wir sind der Rettungsdienst, die waren unterzuckert und wir haben sie versorgt, habe ihr das alles erklärt, was so passiert ist. Und als wir gegangen sind, hat sie immer noch gelacht. Also war so, in dem Moment habe ich gedacht, oh, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Aber die beiden haben auf jeden Fall gut Spaß gehabt und haben auch danach noch gelacht. Also so ein kleiner Joke mal an der Einsatzstelle sollte dann auch erlaubt sein. Ihr ging es wieder gut.
Ja, man muss natürlich gucken, mit wem du den Spaß machst. Da gibt's natürlich andere. Aber die Erfahrung, die wir ja haben quasi, man merkt ja schnell, wie die Leute so drauf sind und welche Schiene man so fahren kann. Und ja. Ich finde so ein Spaß, es lockert immer die ganze Szenerie ein bisschen auf und gerade solche Sachen ist halt echt richtig schön. Ja.
Ja.
Finde ich cool. Ich habe mich auch weggeschmissen. Ich als Diabetiker dann quasi so.
Mein Kollege hat sich auch schön bepisst vor Lachen und hat aber so unglaublich zu mir rübergeguckt. Wie hat er jetzt nicht gesagt?
Falls ich da am Boden gewesen wäre, hätte ich gesagt, Schatz, gib mal 50 Euro.
Möchte rein. Geht los. Ja. Na, endlich.
Leg die Musik auf, Schatz. Es geht los. Habe ich schon immer gewünscht.
Worum geht's hier eigentlich? Brettspiele.
Wo sind wir eigentlich? Warte mal, ich bin immer.
Brettspiele. Kommen wir zum Brettspielen. Brettspielen. Ja. 45 Minuten sind rum, kommen wir zum Brettspielen. Ja. Ja. Ach, reden wir endlich über das, worum es diesen Kanal gibt. Vorab schon mal eine kleine Information für alle Zuhörer da draußen. Also, jetzt geht's hier weiter. Ja, also wer vorgeswappt hat quasi, weil er die Storys nicht hören wollte, jetzt geht's hier weiter mit dem richtigen Content, warum ihr hier seid. Mhm. Und wir sprechen über Brettspiele. Und schon mal eine kleine Ankündigung, damit die Nachfragen aufhören, weil ab und zu kommt mal eine. Ende des dritten Quartals wird die neue Uprising-Kampagne an den Start gehen. Und dabei wird es die Big Box geben. So.
Ja, da bin ich sowas von drin.
Fette Storage Solution mit allem. Ich weiß auch schon, was sie kosten wird. Das wird alles auf jeden Fall, also spart schon mal. Aber ja, ich meine, wenn man sich Too Many Bones anguckt, was da die Big Box ist, was alles reinpasst, da sollte ja jedem klar sein, das ist was. Und ich weiß, dass die Big Box von den Jungs von Nemesis Games noch ein paar kleine Improvements drin hat, weil, naja, sie haben ja schon in ihrem Spiel gezeigt, dass auch sie auf Qualität sehr viel Wert legen und auch einfach mal die extra Meile gehen. Nicht, weil sie sagen, also sie sagen nicht, oh, dann wird es ja noch teurer. Sie sagen, nein, wir wollen das, weil wir das geil finden. Deswegen gibt es da, also es wird großartig. Es wird wie eine Trove Chest.
Da werde ich auf jeden Fall reingehen. Ja. Also Uprising finde ich mega geil. Also zumal ich so sage, ich nenne es einfach wirklich geil. Für mich eine 10 von 10 und werde auf jeden Fall in die Big Box da auf jeden Fall reingehen.
Sehr gut.
Und gibt es denn was Neues dann an Content oder ist das jetzt alles was alt ist und dann halt in das Big Box Solution? Oder?
Also es gibt auch neuen Content.
Kannst du schon so voran?
Okay. Erstmal habe ich Dirk sogar noch einen Vorschlag gebracht. Das kam aus der Community. Weil einer aus der Community gesagt hat, er findet es immer total witzig, wenn er an dem Brettspielregal seiner Freunde vorbeiläuft, einfach die Big Box, also die Trove Chest von Too Many Bones einfach so ein Stück weit in das Regal reinzuschieben, weil du kriegst die nämlich nicht mehr raus, weil die nirgendwo einen Griffpunkt hat, ja. Die ist ja bündig mit dem. Und da habe ich gesagt, ja. Wie geil wäre das, wenn man die untere Schublade rausziehen kann und da ein Loch drin hat für die Hände oder wie so ein Griff und damit kannst du die Box wieder vorziehen. Das werden sie wahrscheinlich einarbeiten, dass du einfach die Möglichkeit hast, die dann wieder nach vorne zu ziehen.
Oder du brauchst so einen großen Magneten, den du vorne ansetzt, um sie rauszuziehen.
Genau, und dann ziehst du den Magneten ab und gehst irgendwie so zu dicht an deinem Nippel vorbei und piu!
Nein, habe ich nicht. Ja, so weg ist er. Ich habe gerade meinen Nippel geflogen.
Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich da verraten darf. Es gibt auf jeden Fall neue Lösungen. Ich glaube, sie haben ja auch schon ein bisschen was. Also es wird Szenarien geben und natürlich von allem, also more of the same. Neue Gegner von der Horde, von der Legion und more of the same plus Bonus. Viel mehr will ich da gar nicht verraten. Und ja,
ich bin jetzt schon heiß.
wird auch zeitnah dann in so eine Art Ankündigungstrailer dazu geben. Und deswegen, ich will da nicht zu viel verraten. Ich darf da wahrscheinlich auch gar nicht so viel verraten. Deswegen, also Ende drittes Quartal wird endlich die Big Box zu Uprising mit der neuen Kampagne kommen.
Du wirst sicherlich was berichten von, ne? Also dann bleibt auf jeden Fall hier dran auf dem Kanal.
Ja, ja danke. Abonniert so. Den Kanal, wenn euch interessiert, wie es da weitergeht. Wir kriegen hier die exklusiven Infos.
Ich wollte mal den Pass gleich zuspielen.
Ja, danke, sehr gut. Sagen,
komm,
sehr gut.
Lasst ein Like oder ein Abo da. Dann wisst ihr mehr.
Dann musst du deine Liste ja jetzt nochmal neu machen. Ach nee, ist ja nicht, deine Liste auf eurem Kanal war ja die Most Wanted-Liste für dieses Jahr, ne? Da kann ja dann Uprising nicht mit dabei sein, wenn die Kampagne erst startet.
Richtig, genau. Genau, also es wird dann Crowdfunding sein, wo ich reingehen werde, aber es wird ja, denke ich mal, jetzt nicht dieses Jahr noch ausgeliefert werden.
Unwahrscheinlich.
Quartal, und dann viertes Quartal, dann hier habt ihr schon eine Big Box. Bin schon in Vorkasse gegangen. So, dann mache ich mal das erste Spiel, wa?
Hau rein.
Gut. Dann fange ich mal an mit The Gang. The Gang ist ein kooperatives Pokerspiel.
The Gang,
weiß,
ja?
Hast du's
The
schon
Gang.
Gespielt? The Gang.
Nicht The Game.
In der Gang.
Okay.
Nicht The Game, The Gang.
The Gang.
G-A-N-G. The Gang. Hast du schon mal gespielt?
Nein.
Okay. Es ist ein kooperatives Pokerspiel, wo man dachte so, na, ja, es ist halt Poker und kooperativ. Man muss halt, wer Texas Hold'em kennt, das Poker, die Poker-Variante, man kriegt zwei Karten, man kriegt dann drei Karten aufgedeckt, dann wird nochmal eine Karte aufgedeckt und dann nochmal eine Karte aufgedeckt, also fünf Karten in der Mitte, das ist der Flop. Und aus diesen sieben Karten, also fünf Karten aus der Mitte und seine zwei eigenen Karten, bildet sich seine eigene Hand. Wer die Pokerblätter kennt, sowas wie High Card, zwei Pärchen, drei Pärchen, eine Straße, Flush und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der kooperative Aspekt dazu. Man muss versuchen, sich sein Blatt richtig einzuordnen in der Gruppe mit den Leuten, die man spielt. Also zum Beispiel habe ich jetzt zwei Pärchen und der andere hat eine Straße, dann wäre der mit der Straße höher und der muss sich besser einordnen als ich dann sozusagen mit meinen zwei Pärchen. Die Frage ist jetzt, wie macht man das? Man packt Chips in die Mitte, also Pokerchips. Die sind dann halt von 1 bis zu der Anzahl der Spieler, also zum Beispiel 4 und 1 bis 4. Und dann halt nimmt man sich in der ersten Runde, nimmt man sich den Pokerchip weg, indem man sagt halt, okay, so gut ist mein Blatt gerade. Zum Beispiel 2 7 und sage ich, okay, alles klar, ist ein gutes Blatt, nehme ich den höchsten Chip. Und dann entwickelt sich sein Blatt und man nimmt immer wieder für jede Phase einen neuen Chip. Und man muss sich daraus dann so ein bisschen deduzieren, wie gut ist das Blatt in der Gruppe. Man muss dann versuchen, dass alle richtig sind. Und wenn das geschafft ist, jetzt geht es nämlich ums Thema, The Gang, man muss versuchen, eine Bank auszurauben. Und wenn die Gruppe es sozusagen dreimal schafft, dann hat man die Bank ausgeraubt. Und wenn man es dreimal nicht mehr schafft, dann wurde man dreimal mal geschnappt und dann ist das Spiel vorbei. Da gibt es noch Spezialkarten. Die machen die Sache ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwerer. Je nachdem, wenn man es geschafft hat, kriegt man eine schwierige Karte. Dann sind die Sicherheitsmaßnahmen größer. Und wenn man es schafft, wenn man es nicht schafft, dann kriegt man einen Bonustypen quasi, der hilft einem. Und dann ist die nächste Runde ein bisschen leichter. Genau. Jetzt zum Fazit, was ich anfang dachte, was so ziemlich banal klingt, was am Anfang auch nicht so leicht ist, wenn man sich eingruft als Team, ist es wirklich ein richtig schönes Spiel. Ich habe es mit so vielen Gruppen gespielt und alle waren am Anfang erst so skeptisch, so kooperatives Pokern. Ich habe noch nie gepokert, mal gucken, was wird. Es fehlt natürlich die Bluff-Komponente, weil da ist nicht viel mit Bluffen. Im Gegenteil, du willst ja eigentlich viel erzählen. Du darfst aber nicht darüber sprechen, sondern musst halt durch diese Poker-Chips halt das ansignalisieren. Und alle Leute, die es dann ein bisschen gespielt haben, so zwei, drei Runden sich aber gelingen lassen haben, fanden es mega gut. Meine Frau, die nicht pokern kann, meinte, oh geil, richtig gutes Spiel, hat richtig Bock drauf, das nochmal zu spielen. Und wirklich, wer es austesten will, nehmt euch einfach ein Pokerblatt, nehmt euch, weiß nicht, selbstgemachte Chips oder sowas oder irgendwas anderes, lasst euch erstmal diese Spezialkarten weg. Ihr habt drei Leben, drei Erfolge, die ihr machen müsst und spielt einfach mal drauf los. Es ist wirklich super simpel und wer dann mehr will, der kauft sich einfach das Spiel für, was ist das, 13, 14 Euro oder sowas. Okay. Also es ist wirklich ein gutes, kleines Spiel, was ihr auf jeden Fall immer rausholen könnt und zocken könnt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Okay. Dann bleiben wir bei kleinen Spielen. Und zwar habe ich jetzt mal ein paar Runden Castle Combo probiert. Das ist quasi der Nachfolger von Far Away oder von den gleichen Machern. War letztes Jahr in Essen recht gefragt, hatten auch gleich direkt am Eingang ihren Stand. Und ich wollte es eigentlich immer probieren, habe es aber leider nicht auf die Kette bekommen, weil jedes Mal standen so viele Leute drumherum. Und ich habe es jetzt online ein paar Runden gespielt. Ich finde es okay, muss ich sagen. Also es ist ganz anders als Far Away, aber trotzdem so ein paar kleine Kniffe. Ihr müsst euch immer eine Karte aus der Auslage kaufen und puzzelt die dann quasi an euer Tableau ran. Und was ich ganz witzig finde, also wenn ihr 3x3 Karten, also 9 Karten insgesamt vor euch habt, dann ist euer Tableau fertig und dann ist das Spiel dann auch zu Ende, wenn alle 9 Karten vor sich haben. Aber wenn ihr die erste Karte nehmt, dann ist sie erstmal quasi noch nicht einsortiert. Ihr könnt euch dann danach überlegen, packe ich da drunter eine Karte, da drüber, links, rechts und dann danach auch, also bis ihr so ein Dreierraster habt und so, habt ihr immer noch die Möglichkeit, bis zum Ende hin so gleiche Verschiebungen vorzunehmen. Und je nachdem, wo manche Karten liegen, bringen sie euch dann halt einen Bonus oder eben halt auch nicht. Witzig bei so einem Spielen, ich glaube, ich habe es jetzt 7 oder 8 Runden gespielt. Und ich glaube, ich habe eine Runde gewonnen. Oder habe ich überhaupt gewonnen? Das sind so Spiele, ich versuche da, glaube ich, immer zu viel Taktik reinzupacken oder gezielt auf irgendwelche Karten zu gehen oder irgendwas zu machen. Oder also ich habe es als das genommen, was es ist. Es ist einfach leichte Unterhaltung. Deswegen hat es mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört, wenn ich verliere. Es ist super zufällig, was da passiert. Die Optik hat ihren ganz eigenen Charme. Guckt es euch mal an. Sieht sehr witzig aus mit den Bewohnern des Dorfes oder der Stadt. Das ist alles ganz cool. Und man kann es einfach, also ich war ja Far Away dann mittlerweile schon so ein bisschen überdrüssig und fand Castle Combo jetzt aber dann doch erfrischend anders nochmal und recht angenehm, um es so runterzuspielen. Ob ich es jetzt zu Hause brauche, weiß ich nicht. Ich glaube, über Board Game Arena werde ich es noch ein paar Runden spielen. Da kann man es dann halt auch einfach mal testen. Ich würde es auch irgendwo mitspielen, wenn es jemand auf den Tisch packt und man jetzt so bei Brettspiel-Event einfach sagt, ja komm, hier so als kleinen Absager oder zwischendurch spiel. Ja, ist es angenehm. Wenn man nicht mit der Ambition rangeht, dass man unbedingt gewinnen muss, weil dafür ist dann doch echt viel Zufall drin und du weißt nicht, welche Karte kriegst du, welche passt oder geht's halt gerade gar nicht. Aber hast du es schon mal gespielt?
Ja, habe ich auch. Ich habe es damals mit Hunter sogar gespielt. Da waren wir bei ihm im Laden und haben es dann ausgetestet. Mhm. Und wir haben es zu viel gespielt. Und wie du halt sagst, ich fand's gut. Ich fand es jetzt nicht überragend so. Es ist halt wirklich ein kleines Spiel, halt wirklich mit ein bisschen Zufall, also einer ganz schön hohen Zufallskomponente. Je nachdem, wann du gerade so eine Strategie aufbauen möchtest, du willst gerade so eine Engine aufbauen, jemand schnappt dir halt die Karte vorher weg und dann liegt halt nichts
mehr. Und dann kommt nichts mehr nach, ne?
So quasi aus. Dann kommt nichts mehr nach. War du gerade auf dann zum Beispiel auf dieses, kannst du ja auf dieses Gold in den Säcken, glaube ich, spielen und sowas dann irgendwie, dass du dich da weiter so und ja, wenn die Karten halt dann nicht unbedingt kommen, du musst halt wirklich flexibel bleiben. Aber es ist halt wirklich ein schönes kleines Spiel. Ich habe es dann mit meiner Frau zu zweit ausprobiert, auch über Board Game Arena. Das war jetzt nicht so. Ich glaube, ich würde es, glaube ich, immer dann zu dritt oder zu viert spielen. Ich glaube, dafür ist es echt gut. Genau, Farway habe ich aber nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber. Ja, ist ein gutes Spiel. Aber ich würde jetzt nicht so hoch loben, wie es, glaube ich, jetzt von vielen
gelobt wird. Nein. Also ich würde ihm, glaube ich, 6 von 10 Punkten geben. Wo du sagst, so, ja, kann man halt mal mitspielen. Nettes Spiel für zwischendurch, aber echt kein Überflieger, nicht besonders gut. Macht jetzt nichts besonders toll, was andere Spiele nicht auch können. Also, es ist okay. Ja,
sehe ich genauso. Genau, soll ich sonst weitermachen schon?
Ja, bitte.
Gut, dann noch zum Spiel, was sehr hoch gelobt wurde, was bei mir eher so naja ankommt, was ja auch schon so ein bisschen verschrien wurde als das neue kommende Spiel des Jahres, Cities. Cities ist ein Aufbauspiel quasi, wo man in der Stadt spielt, also man sucht sich eine Startstadt aus, zum Beispiel, weiß ich nicht, Rio de Janeiro oder Sydney, und man baut sich dann so seine eigene Stadt auf. Und hat dann dafür so gewisse Aufträge, die man halt machen möchte. Es gibt allgemeine, aber es gibt dann halt so Spezialaufträge, die man sich dann auch nehmen kann. Und man hat dann da so Gebäude quasi, die man sich dann bei sich hin platzieren muss. So einzelne Bauteile, die man sich dann hinbauen muss. Und es gibt dann noch so Plättchen, die man halt drauflegen kann, um diese Sachen aufzuwerten. Es ist halt ein Punkte-Sammelspiel halt. Und man muss halt gucken, dass man halt geschickt die Sachen einpuzzelt. Ich habe es bisher nur
zu zweit meiner Frau gespielt. Cities Skylines das, oder was?
Nee, Cities an sich nur.
Ach so, also nur Cities. Große Städte, große Pläne. Von Kosmos.
Sein. Genau, von 2024, genau. Und ja, ich habe zu zweit gespielt mit meiner Frau. Ich habe einer hatte mal gesagt, er findet zu zweit besser. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht gut zu zweit, weil halt die Durchmischung der Plättchen und so echt nicht gut ist. Ich würde es, glaube ich, auch mal in großer Runde spielen, das, was ich eben auch bei Castle Combo meinte. Weil wenn du, zum Beispiel hatten wir einmal als Auftrag, zum Beispiel bei, ich glaube, Sydney oder so war es so, dass du viel Wasserplättchen haben musstest. Meine Frau hat mir das eine große Wasserplättchen weggeschnappt und ich hatte einfach keine Möglichkeit, diesen Auftrag mehr zu machen, weil einfach keine Wasserplättchen mehr so groß kamen. Das war dann schon so ein bisschen, wäre irgendwie besser zu lösen gewesen. Also wie gesagt, ich finde, es ist ein nettes Spiel. Ich verstehe, warum Leute es gut finden. Es ist aber halt so, jeder macht so sein eigenes Ding. Und was auch bei Castle Combo so ein bisschen ist halt, mit Stänkern ist halt nur, man nimmt sich halt Sachen weg. Ja, aber für mich ist die Glückskomponente auch zu groß. Und ich habe bisher häufig verloren. Das liegt aber jetzt nicht daran, sondern einfach, weil mir wirklich da die Zufallskomponente einfach zu hoch ist und so. Und meine Frau echt zu gut ist im Puzzeln. Also, ja. Also ja, ich finde es okay. Ich würde auch sagen, so spontan, wenn wir jetzt so mit den Bewertungen bleiben, würde ich auch so sagen, ist eine 6 so zu zweit. Ich habe es noch nicht in großer Runde gespielt. Ich würde es gerne mal in großer Runde spielen. Vielleicht könnte es dann eine 7 werden. Aber es ist okay. Hm. Also ich würde es mal mitspielen, aber es ist jetzt nichts, was mich hinterm Ofen hervorholt.
Okay.
Genau.
Ich reiß nur ein, zwei Spiele jetzt kurz an, die ich mal wieder mit meinem Sohn gespielt habe. Und da habe ich mal wieder Sherlock Spürnasen gespielt. Das Spiel, wo man quasi mit so kleinen Tieren spielt, in der Nähe von Sherlock Holmes, auch in der Baker Street und so kleine kindgerechte Fälle löst. Und das habe ich jetzt mal wieder zwei Fälle gemacht mit meinem Sohn. Jetzt ist er ja ein Jahr älter als das letzte Mal, wo wir das Spiel gespielt haben. Das wurde halt auf Deutsch rausgebracht von der Spieleschmiede oder Spieleoffensive dann jetzt im Verkauf. Und jetzt, also lesen kann er die Storys noch nicht. Und ich merke auch, man muss ganz schön viel Hilfestellungen geben, damit er die für Erwachsene einfachste Hinweise so versteht. Aber wenn er das dann rausfindet, dann hat er Spaß dabei und er kann der Geschichte sehr gut folgen. Also man muss sehr, sehr viel lesen als Erwachsener, das sollte einem klar sein. Aber die Story ist super niedlich geschrieben. Es macht auch Spaß, sie vorzulesen, damit zu fiebern, was bei rauskommt und mit dem Kind das einfach gemeinsam zu erleben. Also Sherlock Spürnasen, wer ein 6-jähriges, 7- oder 8-jähriges Kind hat, was auch gerne mal so eine Detektivgeschichte miterleben möchte, 10 Jahre geht wahrscheinlich auch noch. Es ist halt echt eine schöne Geschichte. Für Erwachsene ist es nicht besonders anspruchsvoll, aber für einen netten Abend, wo man sagt, einfach was Schönes erleben, was Schönes spielen, hey, tolles Spiel. Also dem würde ich tatsächlich echt seine 8 Punkte oder so einräumen. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Es macht auch Spaß, die Story zu erleben. Ich denke, wenn man einmal die 6 Storys gespielt hat, ist man durch, aber dafür ist es okay. Cool. Sherlock Spürnasen. Tolles, geschichtliches Spiel. Ich mach gleich noch weiter mit denen, die ich bloß anreiße. Oder hast du dazu noch was?
Darf ich, kann keine Frage, ab wie vielen Jahren ist denn das Spiel? Ist das jetzt eventuell schon für Bastis Tochter
was? Ich glaube, wie gesagt, als mein großer Fünfer, da war es, also da hat er auch noch Probleme gehabt. So, die ersten 2 Missionen waren okay. Mhm. Und ab der dritten Mission war es so, dass ihm da so ein bisschen das Sitzfleisch gefehlt hat, weil es dann einfach auch ein klein bisschen zu lange dauert halt, ne? Warte, ich sag dir gleich, ab wie viel es ist. Ab 10.
Ja. Oh, okay, alles da. Gut, okay.
Ja,
okay.
Also, ja.
Also, Respekt damit
10, schon. 10 heißt dann aber auch, die können es alleine spielen. Also so zwei 10-Jährige könnten es vielleicht alleine spielen. 6-Jähriger, der versteht dann die Hinweise teilweise noch nicht. Aber wenn man ihm so ein bisschen hilft, guck doch mal, was siehst du da in der Ecke und so, dann geht das schon. Da sind die Unlock-Kids-Spiele deutlich kinderfreundlicher, muss man sagen.
Mhm. Dann, aber es ist ja trotzdem schön, auch so gemeinsam sind, solche Events dann zu haben.
Ja, da gemeinsam die Geschichte zu erleben, ist schon cool. Und er fiebert da auch mit und ist auch gespannt, wie die Geschichte halt ausgeht. Gibt ja dann auch irgendwann Bösewicht und so. Ist schon cool. Mhm. Keep the Heroes Out haben wir mal wieder auf den Tisch gebracht. Kam tatsächlich letztens auch in der Community mal die Frage, ob ich das schon mal wieder gespielt habe, ob das überhaupt noch auf den Tisch kommt. Und irgendwie bin ich jetzt drauf gekommen und dachte, ach komm, probiere ich es mal wieder mit ihm. Das letzte Mal ist auch schon über ein Jahr her und da war das noch überhaupt nicht seins. Jetzt hat er den Drachen gespielt und ja, der Drache ist halt ein absolutes Monster in dem Spiel, ne? Der ist halt einfach super stark. Aber der Designer hat mir auch gesagt, den hat er für Kinder entworfen, die man da mit reinholt. Ja. Also der Drache ist eigentlich, also wenn du jetzt mit Freunden spielst, solltest du jetzt nicht unbedingt den Drachen mit reinnehmen, weil der ist halt wirklich schon sehr, sehr stark. Aber er fand das cool, die Helden da drin zu rasieren mit dem Drachen. 2 Missionen haben wir schon gespielt. Er hat auch direkt Bock auf die dritte gehabt. An ein, zwei Stellen braucht er manchmal noch so ein bisschen Hilfestellung. Aber gerade das mit dem Drachen rumfliegen, die Gegner da wegballern, funktioniert. Also Keep the Heroes Out mit einem 3-Jährigen. Also Helden müssen draußen bleiben auf Deutsch. Sieht erstmal gut aus. Hat ihm richtig Spaß gemacht. Und dann erwähne ich direkt noch ein Kinderspiel.
Ich habe wieder eine kleine Zwischenfrage. Hast du eigentlich jetzt die Erweiterung?
Nein,
es gibt
ich
da irgendwie wieder neue Sachen.
Es gibt die Boss-Erweiterung. Ich glaube, die wird jetzt auf der Messe auch das erste Mal auf Deutsch bei Happy Shops oder bei Spieleoffensive dann im Verkauf stehen. Ah, ich weiß halt noch nicht. Also, ob ich mir, ich habe halt die englische Grundversion. Ich weiß nicht, ob ich die, aber ach, ich glaube, das Grundspiel reicht eigentlich. Da sind ja so viele Fraktionen drin und so.
Auf der anderen Seite ist das natürlich sprachneutral, ne? An sich,
so an sich ist es sprachneutral, so.
Das an sich ist eigentlich sehr egal. Aber gut, okay.
Da ist jetzt danke. Nicht so schlimm. Aber wer da Bock drauf hat, wer mehr Keep the Heroes out will, der sollte sich die Erweiterung definitiv angucken. Die sieht auch wieder super niedlich aus und sind neue Fraktionen drin. Für mich ist halt nur, ich bin mit meiner Frau, glaube ich, bei Mission 14 von 20 oder 25 stehen geblieben. Und stark. Ja, jetzt fange ich halt mit meinem Großen an, aber mal schauen. Und dann will ich noch ganz kurz anreißen, bevor du wieder weitermachst. Dorfromantik Sakura habe ich mit ihm wieder gespielt. Also es macht Spaß. Ich finde aber, an manchen Stellen haben sie es ein bisschen übertrieben. Also das erste Dorfromantik war nach hinten raus schon sehr, sehr voll geklatscht mit allen möglichen zusätzlichen Mechanismen, die da rangeflanscht wurden. Und jetzt hier ist es einfach noch mal mehr. Und ich habe jetzt ja nach einer ganzen Weile mit ihm wieder angefangen zu spielen und wir haben einfach erstmal die Hälfte pauschal weggelassen, weil ich wollte ihn jetzt auch nicht überfordern, selbst wenn ich mit meiner Frau gespielt hätte. Das ist auch ein bisschen nervig, wenn du es dann eine Weile nicht gespielt hast, dann fängst du erstmal an, dich eine halbe Stunde damit zu beschäftigen. Was haben wir denn alles da noch schon mit rangepackt? Wir können die Wege, die Karpfen, die, ach was, nicht da alles drin. Es ist so unglaublich viel. Das Spiel ist super schön gestaltet. Es macht auch Spaß zu spielen und es macht auch Spaß zu spielen, wenn man eben nicht alles benutzt, weil ganz ehrlich, da ist zu viel drin in der Box. Da wollte man aus meiner Sicht dann doch irgendwie ein bisschen too much. Aber man kann es ja variieren, dann nimmst du halt weniger rein von den Sachen, die du da bespielst.
Ich weiß nicht warum, aber für mich ist Dorfromantik immer noch das, also Computerspiel besser geeignet. Es ist halt so ein cozy Game, wo man auch so die Musik hat und auch über diese Landschaft, die sich dann so entwickelt. So, ich finde Dorfromantik nicht schlecht, aber wir hatten das Brettspiel gespielt und wir hatten halt das Computerspiel lange gesucht, meine Frau und ich, haben halt auch gegenseitig immer so ein bisschen die Jagd gemacht, so nach besten Listen. Und dann war es immer so, ja, nee, das nicht. Also Dorfromantik stoppt bei mir leider so ein bisschen ein im Regal.
Ja, aber wenn man es halt so viel auf der Konsole oder eben am Computer schon gespielt hat, dann glaube ich, hast du auch irgendwann halt eben alles gesehen. Ne? Für uns war es ja, ich habe das Computerspiel nicht gespielt und dafür war es, dann hatte ich das Erlebnis, was du am Computer hattest, halt eben auf dem Brett und fand den ersten Teil ziemlich cool, muss ich sagen. Okay. Weil es halt eben Cozy Games ist, ne? Dich macht ja keiner Stress, macht ja keiner Panik. Ich weiß, am Computer sieht es nochmal viel, viel schöner aus, wenn dann da so ein Zug rumfährt und so, aber ja.
So, dann bist fertig, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder einhake. Ich quatsch dir mal so rein. Wir hatten ja unser Brettspiel-Event jetzt am Wochenende, was sehr, sehr cool ankam und sehr, sehr toll war, muss ich schon sagen. Das einmal nur mal dazu. Also wer Bock hat, gerne auch auf unseren Discord kommen und da auch für weitere Events, sei es jetzt bei Meeple King oder als für uns. Wir haben auch weitere Content-Creator, aber gerne einfach vorbeischauen.
Genau, wir haben denselben Discord-Kanal, ja? Nur, dass ihr da mal Bescheid
wisst. Genau, das mal kurz erklären. Bretthausen.
Bretthausen, kommt da gibt's Bretthausen. Kommt nach Bretthausen, da gibt's die Infos zu angehenden Brettspiel-Events und da könnt ihr Fragen stellen oder einfach mit anderen quatschen.
Genau. So, das ist dazu Werbung. So, da haben wir einmal ein neues Spiel gespielt. Eine Freundin kam an und hat gesagt, komm, wir müssen unbedingt mal Total Regal spielen. Total Regal, kennst du das?
Nein, kenne ich nicht, aber es klingt witzig.
Total Regal ist ein Spiel, wo fange ich da an? Es ist ein Vier-Gewinn-Spiel, möchte ich so ein bisschen sagen. Also jedenfalls ist dieses Regal, was du hast, so ein bisschen in diesem, das stellst halt so auf und da kannst du halt Sachen oben reinschieben, wie so ein Schieber. Und du kriegst halt vorher so eine Auftragsmission, also für dich einen persönlichen Auftrag, so da und da müssen halt Sachen liegen. Und da, was kommt da jetzt rein? Da kommen Plättchen rein, die haben unterschiedliche Farben und die müssten halt, dann weiß ich nicht, das rote Plättchen müsste halt unten rechts auf der zweiten Stelle sein und so weiter. Und dann kriegst du am Ende des Spiels halt Punkte. Da musst du halt versuchen, da gibt's noch so öffentlich ausliegende Aufträge. Die sind alle, da kämpfen die halt im Wettstreit rum. Wer als erstes halt macht, kriegt ja halt den Marker machen, wenn du halt das Muster hinbekommst. Dann das und dann gibt's noch Punkte für zusammenhängende Felder quasi. Wenn du halt jetzt, wir sind Gegenstände halt, dann dreimal blau nebeneinander, gibt's halt 4 Siegpunkte oder so am Ende des Spiels. Und so versuchst du dir halt dann dein Regal voll zu puzzeln. Als ich es aufgebaut hatte, wusste ich schon, das ist eher nicht so meins. Und dachte so, naja, spielst du mal mit, aber es ist bestimmt was für meine Frau, die auch Cities mag. Und so war es dann auch. Also es war halt wieder diese Punktejagd, man muss halt diese Muster da reinbauen und puzzeln und so. Es ist halt so ein 4 gewinnt plus, möchte ich sagen. Ist ja natürlich jetzt nicht direkt 4 gewinnt, weil du nicht die 4-Reihe gegeneinander spielst, aber ja, es war ein nettes Spiel, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal spielen muss. Mir ist total egal, jetzt nicht ganz egal, aber es ist okay.
Okay.
Genau. Ja, das ist eigentlich schon alles abgerissen, mehr ist es eigentlich auch nicht. die Auslage verändert sich immer wieder und man macht den Wettstreit drum.
Mal wieder so ein einfaches Spiel, so ein bisschen.
Ja. Aber da gibt es halt aus meiner Sicht schönere, einfache Spiele, für mich persönlich halt. Mhm.
Ich habe mit einem Freund Duell Schlacht um Mittelerde gespielt und ich hatte das mitgebracht und der hatte schon mal Blood Rage mitgespielt und ein, zwei andere Brettspiele und ich habe gesagt, pass auf, ich glaube, das wird dir gefallen. Das ist super zugänglich, das Spiel, und ich bin mir sicher, das fetzt. Und ich habe ihm das Spiel erklärt. Regelerklärung musst du halt erstmal ein bisschen, einen kleinen Moment brauchst du schon, weil du musst ja auf verschiedenste Sachen achten und die miteinander abwägen. Und da hat er schon so mit den Augen gerollt und meinte, hast du nicht gesagt, das Spiel ist einfach. Und dann haben wir angefangen zu spielen und dann hat er festgestellt, das Spiel ist ja einfach. Und er war so on fire. Wir haben den einen Tag 6 oder 7 Runden hintereinander gespielt und den nächsten Tag nochmal 5 Runden gespielt. Ich habe schon Kopfschmerzen gehabt. Er hat immer gesagt, noch eine Runde. Ist ja schnell wieder resettet, das Spiel. Kannst ja direkt noch eine machen. Wenn ihr mit Duell, Schlacht und Mittelerde gar nichts anfangen könnt, ich habe dazu ein 100-Sekunden-Video gedreht. Da könnt ihr ganz gerne mal reinschauen, könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen. Es ist quasi eine Neuauflage von Seven Wonders Duel, eigentlich mit das beste 1-gegen-1-Spiel, das es gibt, und das wurde jetzt halt im Herr-der-Ringe-Universum nochmal neu aufgelegt, aber es wurde halt auch, wie ich finde, an absolut sinnvollen Stellen gepatcht, geupdatet und kann dadurch extrem glänzen. Für mich ein herausragendes Spiel, es hat auch die ganzen 12 Runden mit ihm total viel Spaß gemacht und ich glaube, ich habe es mittlerweile auch schon 20 Runden gespielt. Klasse Spiel, Duell um Mittelerde, Hammer. Und wer mit dem Herr-der-Ringe-Thema nichts anfangen kann, ist auch gar nicht so schlimm, weil dieses Thema ist da einfach nur so raufgepackt. Das kommt im Spiel gar nicht so richtig groß rüber, ist aber auch nicht schlimm. Also gerade also das mit dem Laufen zum Schicksalsberg, das ist schon ziemlich nice, das kommt echt gut rüber. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt, es ist einfach ein extrem gutes Spiel. Also wer es sich nicht anguckt, weil Herr-der-Ringe das Thema ist, der sollte sich schämen. Also guck dir das Spiel an, also, es ist ein tolles Spiel.
Wirklich grandioses Spiel. Also ich habe es mit meiner Frau auch hoch und runter gespielt im Urlaub, als wir es zusammen gespielt haben. Und sie auch dann immer noch eine Runde. Und bei uns hat es auch Seven Wonders Duel abgelöst. Und Seven Wonders Duel war bei uns schon sehr, sehr hoch, also im Ranking. Und also auf jeden Fall besser als die Grundversion. Jetzt mit einer Erweiterung. Meine Frau wollte noch mal mehr spielen. Ist jetzt grundsätzlich die Sache. Es kommt ja auch bald jetzt eine Erweiterung, habe ich gesehen, die Verbündeten dafür. Das werden wir uns auch sofort holen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon auf der BerlinCon gibt oder so. Ich glaube nicht. Aber das Spiel ist wirklich so unfassbar gut. Also sie haben wirklich so geschickte Sachen gemacht, die mir so gut gefallen. Auch dieses Area-Control-mäßige mit Sauron da auf dieser Karte und so. Also es ist wirklich grandios. Also wie
und sie kriegen es auch immer wieder hin, dass du so krasse Aha-Momente hast. Also ich hatte das schon, dass ich, als wir von Kapitel 2 in Kapitel 3 gegangen sind, musste ich nur noch ein Gebiet erobern und dann hätte ich das Spiel gewonnen von 7 Gebieten. Also wer zuerst die 7 Gebiete kontrolliert, der gewinnt halt auch. Und ich musste nur noch 1 erobern. Und dann sind wir im 9. Kapitel und gefühlt haben wir nur 4 oder 5 Karten gezogen und auf einmal hat meine Frau gewonnen, weil sie die Gebiete erobert hat und ich sitze da und denke, wie ist denn das jetzt passiert? Ich war doch da eben, was ist jetzt hier gerade passiert? Also, manchmal kann sich das so schnell drehen in diesem Spiel, dass du dann tatsächlich einfach verloren hast, weil du kurz nicht aufgepasst hast. Ein bisschen Zufallselement ist dabei, aber das macht es auch am Ende so ein bisschen spannend, weil man muss immer flexibel auf verschiedenste Situationen reagieren und manchmal ist halt auch so Nervenkitzel, ne? Also ja, schöne Situation mit meinem Kumpel gehabt, mit dem ich gespielt habe. Ich brauchte nur noch wenn man 6 grüne Symbole hat, also 6 Symbole der freien Völker hat man eben auch gewonnen. Und ich hatte schon 5. Und er hat sich das schon so genau angeguckt, dass er gesehen hat, da müsste ich ihm das wegnehmen und da das. Und es wird knapp, dass er sein 6. kriegt. Und dann habe ich aber eins von diesen Wunder heißen die ja nicht. Wie heißen die Extrakarten, die da in der Auslage sind? Die Orte? Orte heißen die, glaube ich.
Ja, die Orte, ja.
Und ich habe mir einen Ort geholt, damit darf ich mir aus dem ersten Kapitel eine Karte rausnehmen. Aber per Zufall. Ich weiß nicht, welches ist. Aber es war im ersten Kapitel noch eine grüne Karte drin, die ich noch nicht hatte. Und ich habe halt die 3 Karten hingelegt und habe gesagt, mit einer davon habe ich gewonnen, mit einer davon habe ich gewonnen. Und habe dann einfach eine umgedreht und das war das grüne Symbol und ich hatte halt gewonnen. Sein Gesicht war super. Also das hat dann schon auch so ein paar schöne Momente drin, die immer episch sind und immer anders. Also saugeil.
Ich finde aber bei dem Spiel zum Beispiel die Zufallkomponente anders, weil du halt hier mit Wahrscheinlichkeiten arbeitest halt, ne? Du weißt halt immer, was wann irgendwo kommt. Du kannst es irgendwo ein bisschen so kalkulieren halt, ne? Auch so. Du kannst auch so ein bisschen mitzählen, so jetzt so und so viele Karten sind schon raus. Also es ist unwahrscheinlich, dass da unter der verdeckten Karte noch was ist. So. Also das finde ich dann schon, ist für mich besser zu greifen, so, als wenn es jetzt diese willkürlich ist. So. Ja. Wenn ich weiß, zum Beispiel eine Karte ist noch in dem ersten Akt drin, gut, dann weiß ich, dann habe ich es halt, kann ich es halt kalkulieren.
Ne? Ja. Ja. Ja.
Wie viele Spiele sollen wir denn, willst du noch machen?
Na, mach mal noch ein, zwei große, wenn du hast oder so, aber ansonsten dann langsam ausschleichen lassen. Ich habe noch ein, zwei kleine Sachen und dann habe ich ja noch mein Thema, was ich noch kurz anreißen möchte. Und da rede ich auch über ein großes Spiel.
Dranbleiben. Dann, wie wär's, wenn ich ein Spiel mache und dann stelle ich gleich eine Frage an dich, weil ich für mich eine Erkenntnis kam, so grundsätzlich, oder beziehungsweise ich nenne beide Spiele und mache dann einmal eine kurze Frage an dich und würde mich aber so interessieren, wie es bei dir ist. Ich habe Bitoku gespielt und Wundersame Wesen. Mhm. Kennst du beide Spiele oder nicht?
Nein, also ich habe beide nicht gespielt. Also.
Okay. Ich mach's mal ein bisschen kürzer. Ich glaube, draußen kennt's eigentlich schon relativ viele. Bitoku ist schon ein bisschen älter. Es geht so um Waldgeister in der, lass mich lügen, bitte, Japanologie, glaube ich, wo es halt darum geht, geschickt sein Deck aufzubauen mit Begleiter, weil der Tiergott quasi ist gestorben und ihr wolltet sozusagen neuer Gott halt werden in diesem Waldstück. Und das müsst ihr halt geschickt machen. Das ist ein Worker-Placement-Spiel, wo man halt wirklich dann geschickt Sachen platziert. Beziehungsweise da sind es keine Worker, sondern es sind Dice. Und das ist halt cool, weil du halt diese Würfel halt nicht würfelst, sondern die werden dann immer wieder moduliert. Und je nachdem triggern sie halt auch Effekte und so. Das haben wir gespielt. Das ist sehr, sehr opulent. Es ist auch sehr, sehr komplex.
Das war der Grund, warum ich damals keinen Bock drauf hatte. Es kam auf der einen Messe raus und ich bin da hingegangen, ich habe gesagt, das will ich probieren. Und dann habe ich diesen Tisch gesehen mit diesen 3.000.000.000 Token, die da auf dem Tableau lagen. Und ich dachte, oh, ich habe schon gar keinen Bock, das Spiel auf- und abzubauen.
Ja. Der Aufbau ist aber wirklich krass. Also ich habe dafür, glaube ich, auch, als ich bei den Freunden war, ich war auswärts, dann habe ich sie aufgebaut. Ich glaube, schon dauert es eine halbe Stunde ungefähr, bis es aufgebaut ist. Ich habe gesagt, macht mal hier noch irgendwas, ich baue kurz unten auf.
Das dauert.
Genau. Genau. Und das andere Spiel war Wundersame Wesen. Ist ja gerade ziemlich im Hype. Das habe ich auch gespielt in der Viererrunde, was schon ziemlich, also auch schon schwierig ist. Es geht darum, man ist auf so einer Insel und man möchte seine Tiere einsammeln und also so ein bisschen einfangen quasi und dann halt in die Auslage spielen und das baut man sich halt in der Engine auf und man versucht halt damit maximale Punkte rauszuholen und dann sich halt dieses geschickt voranzupuzzeln, dass du halt wirklich eine gute Engine hast und dann halt immer maximale Punkte rauskriegst durch deine Aktion. Sammelst halt Eier und sonstige Sachen und versuchst halt Symbole zu matchen. Das mal ganz kurz abgerissen.
Ich habe gehört, das soll so ein bisschen in Richtung Everdale gehen, aber etwas komplexer sein.
Ja, auf jeden Fall komplexer als Everdale, genau. Ich finde das auch ein guter Vergleich an sich. In der Viererrunde war es viel zu lang. Also auch bei Bitoku waren wir mal zu dritt. Das ging auch schon sehr, sehr lang. Also ich glaube, serviert haben wir, glaube ich, Wundersame Wesen haben wir 3 Stunden gespielt, glaube ich, oder so waren es, glaube ich, oder 2,5. Es hat sich halt echt gezogen halt, weil diese Endbedingungen halt nicht zustande kamen die ganze Zeit. Und dann irgendwann war ich auch dann so, oh, jetzt könnte das Spiel mal vorbeigehen. Und Wundersame Wesen hat ja an sich auch eine hohe Komplexität. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es hat so 3,5, würde ich tippen, von meinem Bauchgefühl her. Ich gucke mal eben. Wundersame Wesen. Sorry, dass ich jetzt gerade schaue. Ich habe auch nur die Grundversion gespielt, weil ich gerade sehe. Nee, 3,02, okay. Mhm. Ich weiß nicht genau, aber zu viert war es halt für mich echt zu viel. So, und jetzt durch Bitoku und Wundersame Wesen kam mir so, und auch weil Basti so von Nukleum geschwärmt hatte, ich finde, da ist die Interaktion ziemlich gering untereinander. So. Es ist halt so, man nimmt sich so Sachen weg, aber mehr ist es eigentlich nicht. Man spielt so ein bisschen aneinander vorbei, man tut so ein bisschen seine eigenen Dinge, finde ich so. Und da kam mir so ein bisschen die Erkenntnis, und das würde ich gerne so als Frage auch mal weitergeben, für mich ist es echt störend, wenn ich ein komplexes Spiel spiele, aber es so alleine vor mich hin spiele und die Leute so aneinander vorbeispielen, dass man so wenig miteinander interagiert oder so. Jeder nimmt sich zwar so ein bisschen was weg und man baut sich so sein Engine auf, aber jeder macht so sein Ding so. Und das zieht sich dann. Ich finde, bei so niedrig komplexigen Spielen, wie zum Beispiel jetzt ein Cities oder so, von mir aus geht es noch oder so, aber wenn es sehr komplex wird, zieht sich's halt. Und ich schalte auch teilweise ab, weil ich selber schon überlege, was mache ich hier, je nachdem, wie komplex es ist. Und die andere macht dann irgendwas und sage, bin ich jetzt dran? Okay, alles klar, dann mache ich das jetzt. Und ich brauche, je höher komplex es wird, mehr Interaktion miteinander. Also wenn ich zum Beispiel eine Wasserkraft habe, dann wow, cool, ich habe ein komplexes Spiel, aber wir machen was miteinander, wir interagieren hier, wir fechten um irgendwelche Sachen aus oder sowas und wir bedingen uns und wir spielen nicht so aneinander vorbei. Und das würde ich gerne mal an dich weitergeben. Wie ist es bei dir? Ist es dir auch schon mal aufgefallen oder ist es bei dir anders?
Also für die Brettspielwelt da draußen oder die Zuhörer, man sagt dann immer, das Spiel ist sehr solitär. Das ist so ein Brettspielbegriff, der halt dafür steht, dass man sagt, so wie bei dem Spiel Solitär damals, jeder spielt eigentlich für sich alleine und versucht mehr oder weniger sich selbst zu optimieren. Und ja, also ich habe mit Gordon damals auch schon viele Spiele ja nicht angefasst oder für relativ schlecht befunden, weil halt die Spielerinteraktion einfach nicht vorhanden war. Und ich bin auch in viele Kickstarter-Kampagnen von Spielen nicht reingegangen, weil ich mir grob angeguckt habe, worum geht's. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass alle nur nebeneinander her spielen, dann war das für mich so ein K.O.-Kriterium, weil ich denke, da kann ja auch jeder sein eigenes machen. Wie du schon sagst, wenn man so kleine Spiele spielt, wo man jetzt sagt, Spielzeit ist 20 Minuten, eine halbe Stunde, so ganz schön clever oder so, ja, so ein Spiel, ne? Was hast du da groß Castle miteinander Combo zu tun? Castle-Combo. Ja, man nimmt sich ja ein, zwei Sachen aus der Aussage weg. Es gibt ja auch Spiele, da hat man eigentlich so gesehen so ziemlich gar nichts miteinander zu tun. Da ist es okay. Warte mal, habe ich hier gerade? Nee, ich glaube, das habe ich letztens entsorgt. Dann ist es okay, finde ich, weil das ist fast wieder so ein Cozy-Faktor, wo man sagt, hey, alles ganz entspannt, du machst ein bisschen deins, ich mach meins. Wir verbringen zusammen eine coole Zeit und dann ist es halt auch nicht schlimm, dann gucke ich auch gar nicht mehr so drauf, wer hat jetzt gewonnen, wer hat jetzt verloren, es sei denn, ich habe gewonnen. Dann ist es gar nicht so wichtig. Aber ich habe natürlich auch bei so Spielen, die so richtig komplex sind, wo es so voll abgeht, wenn du da so gar nichts miteinander zu tun hast und jeder macht nur seinen eigenen Käse, dann ist das auch nichts für mich. Du musst aber natürlich dazu sagen, es ist aber ganz wichtig, umso höher dann die Spielerinteraktion ist, desto mehr musst du darauf achten, mit wem spielst du das Spiel. Weil wenn du dann so Downtime-Monster dabei hast, so Leute, die schon Probleme damit haben, sich innerhalb von 5 Minuten auf ihren eigenen Zug vorzubereiten, was die dann für Probleme kriegen, wenn sich ihr kompletter Zug auf einmal verwirft, weil du sie vorher angegriffen hast, hast ihnen was weggenommen oder irgendwas und dann sitzen sie da. Da muss man seine Mitspieler immer, muss man sagen, heute Abend ist kein Quatscheabend, heute Abend ist wirklich ein Spieleabend, konzentriert euch alle, macht ordentlich mit, dann kann man sowas schon mal spielen. Ja, aber ich denke auch, gerade dann, deswegen finde ich ja Prossia und so cool, da fühlt man sich, trotzdem man dann halt eben 2,5, 3 Stunden spielt, fühlt man sich die ganze Zeit krass unterhalten, weil du immer sich mit deinem Partner unterhältst. Also bei Prossia und 3 ist ja zum Beispiel noch, also die Verteidigung von Prossia und 3, falls dann jetzt wieder die Frage in den Kommentaren kommt, ja, das ist halt so krass, selbst wenn du nicht dran bist, ist ja vielleicht dein Partner dran und wird gerade angegriffen oder muss agieren. Und selbst da denkst du ja für deinen Partner mit, wie können wir uns gegenseitig noch helfen? Dann bist du wieder dran. Und da passiert einfach so viel, auf was man reagieren muss, auf wo man, und das ist halt natürlich cool. Aber ja, ich überlege gerade, welche Spiele. Es gab echt schon genug Spiele, wo ich mir dachte, jetzt haben wir hier 3 Stunden am Tisch gesessen. Jeder hat seinen eigenen Käse gemacht und am Ende haben wir geguckt, wer hat seinen eigenen Käse am besten gemacht. Und das ist so langweilig.
Ja, absolut. Und das finde ich auch ein gutes Beispiel, was wir ja vorhin genannt haben, ist Uprising halt. Ne? Du bist so drin, du hast ein episches Spiel, was du 4 Stunden spielst, sowas.
Ja.
Und du bist die ganze Zeit dabei und du denkst so, nein, jetzt hat Basti irgendeine Einheit verloren. Ja, komm Martin, jetzt pushen wir den wieder hoch und sowas. Also die ganze Zeit bist du in diesem Spiel drin, obwohl es so komplex ist, aber du hast so Bock drauf, es weiterzuspielen. Genau. Und wie gesagt, bei Wundersame Wesen, es gibt mir irgendwie so wenig. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die haben da Spaß dran, aber so gerade zu viert so war es so, jetzt macht der einen Zug so, okay, ja, ich warte jetzt hier so. Er hat sich eine gute Engine aufgebaut, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr ran, so, weil Auslage und so spielen, dann weiß ich nicht genau. Ich bin da nicht sehr der Typ für.
Ich habe aber, wo ich jetzt mal ein Spiel tatsächlich eine Bresche schlagen muss, ist halt Arche Nova. Da hat der Gordon damals gesagt, er denkt nicht, dass es mir gefällt, weil er die Spielerinteraktion so gering findet. Das Spiel schafft es aber tatsächlich, mich an anderen Stellen sehr hart zu triggern, so mit diesen, du hast deine 5 Aktionskarten, wie positionierst du die, wann machst du welche Aktion? Da alleine musst du ja schon immer aufpassen, kriege ich die Karte aus der Auslage oder kann ich die jetzt ausspielen, bevor der Gegner mir die wegnimmt, muss ich Bonus bezahlen, damit ich meine Aktion jetzt schon machen kann und nicht nächste Runde. Das ist ja schon so ein Stück weit Spielerinteraktion, man kann die Karten weiterentwickeln, also das triggert mich an vielen anderen Elementen, obwohl da auch jeder viel sein eigenes Ding macht. Aber ich finde, bei Arche Nova, umso öfter man es spielt, merkt man auch, man hat doch relativ viel miteinander zu tun. Man kann dem anderen ärgern, indem man was auf Karten rauflegt. Mit den Karten wegschnappen ist eigentlich immer präsent. Und man guckt schon, wenn man sieht jetzt, oh, wenn ich jetzt ein Reptil ausspiele, dann bekommt der andere 2 Boni dafür. Einmal kriegt er 3 Münzen, dann kriegt er noch das. Ja, dann sollte ich jetzt vielleicht das Reptil einfach mal nicht ausspielen. Da guckt man schon auch, was der Gegner macht. Also deswegen finde ich Arche Nova, würde ich aber auch nicht zu viert spielen, davon mal abgesehen. Aber trotzdem ist das dann nochmal so ein bisschen was anders, obwohl es erstmal den Eindruck erweckt, dass man nicht viel miteinander zu tun hat, macht man das aber trotzdem. Also ich mag ja auch Spiele mit sehr hoher Spielerinteraktion, wenn es dann jetzt aber nicht sowas wie Arx ist, wo man das Gefühl hat, die Spielerinteraktion kann dich auch einfach aus dem Spiel rauskicken, ohne dass du dich dagegen wehren kannst.
Dazu zwei Sachen. Erster Punkt ist, bei Archinova gibt es aber so Karten, die bedingen ja auch noch andere Leute so irgendwie. Das finde ich auch nochmal ganz nett so. Ich weiß nicht, war es nicht mit Gift
oder sowas? Du kannst Gegner vergiften oder würgen.
Genau, solche Sachen. Also kannst Gegner würgen am Tisch. Aber ja, genau. Das einmal, das finde ich noch, ist ein positiver Aspekt. Und was natürlich wichtig ist bei solchen Sachen, gerade wenn man so komplexe Spiele spielt und die gegeneinander konfrontativ, braucht man natürlich eine hohe Frusttoleranz. Gerade wenn natürlich Leute da sind, so jetzt setze ich mich hier an den Tisch und dann werde ich die ganze Zeit irgendwie angegriffen oder so, das muss man natürlich aushalten können.
Ja,
das ist natürlich super.
Ja, wichtig. Das ist halt auch immer schwierig, ne? Und gerade wenn du dann so Spiele wie Wasserkraft spielst, da kannst du aber auch mal, da können mal Freundschaften kaputt gehen am Tisch. Also,
ja. Aber das ist einfach nur so, es ist so ein gutes Spiel. Ich habe es noch nicht so häufig gespielt, aber es macht
ich so viel halt Spaß. Ich habe es zwei Runden gespielt und ich fand es schon ziemlich krass, muss ich sagen. Aber wir haben auch damals einfach festgestellt, ist für unseren Freundeskreis nicht der richtige. Eben weil wir zwei, drei Leute da haben, mit denen wir regelmäßig spielen, die super lange brauchen, wenn sich ihre Runde so kurzfristig ändert, dass es einfach ewig dauert, bis sie ihren Zug machen und dann macht es halt auch keinen Spaß.
Grundsätzlicher Tipp, glaube ich, habt ihr auch schon gebracht, ne, wenn ihr zu lange überlegt, einfach einen Timer im Kopf setzen oder wie auf dem Handy oder sowas, kurz überlegen, eine Minute oder sowas und dann macht ihr euren bestmöglichen Zug und gebt einfach weiter, weil sonst bringt das nicht.
Genau. Soll ja für alle anderen auch noch Spaß machen.
Genau.
Okay, na dann komme ich einfach mal noch jetzt zum Thema, was ich ja noch ansprechen wollte. Und zwar habe auch ich gerade mal wieder wenn ich Frustmoment klingt irgendwie so ein bisschen schlecht. Ich will nicht rumheulen, ich will nicht rumfrusten. Sagen wir mal so, meine Erwartungen wurden nicht gedeckt. Und zwar habe ich von Glass Cannon die Anfrage gekriegt, ob ich zu Apex Legends etwas machen würde. Und da gab es letztes Jahr, glaube ich, war es die Gamefound-Kampagne, die war auch wieder voll bis oben hin mit krassem Material und allem Pipapo.
Alles gut?
Was? Ja, meine Frau hat gerade was per WhatsApp geschrieben. Ich weiß noch nicht so ganz, was sie mir damit sagen will, aber okay, voll mit allem Pipapo. Und jetzt hatte ich von denen die Anfrage bekommen, ob ich Bock hätte, einfach das Spiel zu testen und da mal reinzugucken. Ich dachte, ah ja, cool, so ein Arena-Spiel. Also ich hab Apex Legends auf dem Computerspiel nicht gespielt. Das ist eine Computerspielumsetzung. Und ich habe es da nicht gespielt, aber ich hatte einfach Bock auf so einen Arena-Shooter. Und ich dachte so, das ist doch cool, die Arena wird immer kleiner. Man muss nebenbei Waffen einsammeln, sich gegenseitig abballern. Die Helden haben alle eigene Fähigkeiten. Und das klingt alles schon ziemlich cool. Und habe zugesagt und jetzt kam das halt an. Und ich habe es halt echt schon. Es ist mir auch schon super unangenehm mittlerweile. Ich glaube, vor anderthalb Monaten kam es halt an. Ich habe erstmal die ganzen anderen Spiele abgearbeitet, die auch noch auf dem Pile of Happiness waren. Aber jetzt müsste ich da langsam mal was zu machen. Und ich habe halt davor und wieder versucht, in die Anleitung zu lesen. Die Anleitung ist halt echt, ich meine, ich dachte, es ist ein Arena-Shooter, ne? Und ich habe ja auch so Sachen wie Super Fantasy Brawl gespielt oder was. Da hast du halt einfach 20 Seiten Regelwerk und dann geht's halt los, ne? Und wir sprechen hier von 46 Seiten Regelwerk. Es ist ein echt großes Regelwerk, es steht viel auf den Seiten, es ist auf Englisch und das hat mich schon mal erstmal direkt umgehauen. Man muss sagen, hier das alleine, diese beiden Seiten, die ich jetzt hier, ich halte sie mal ins Bild, das ist halt echt super groß, das ist wie so ein Magazin, das sind nur Beispiele. Also die haben die Anleitung extrem vollgehauen mit Beispielen. Das ist an sich auch ziemlich cool, um das zu verstehen. Aber es deckt so null meine Erwartungen. Ich habe gedacht, komm, ich lese mir das durch, so mal relativ schnell da, die 20, 25 Seiten. Und wie gesagt, das Material sieht super geil aus. Das ist eine riesen Box. Ich habe insgesamt fürs Auspöppeln und Einsortieren 1,5-2 Stunden gebraucht, weil es einfach super viel Material ist. Wenn man das aufbaut, dann ist es ja auch dreidimensional. Man muss halt Häuser aufbauen, wo man die ganzen Figuren dann noch oben drauf stellt und dann runterschießen kann. Und ich habe alleine gestern beim Lesen eine halbe Stunde gebraucht, um Line of Sight zu verstehen. Also wer keine Brettspiele spielt, der hört hier wahrscheinlich nicht zu. Line of Sight, finde ich, ist bei Spielen immer ein bisschen super kompliziert, weil die meisten versuchen da immer irgendwelche abstrakten Lösungen zu finden, um manche Sachen rum zu manövrieren. Line of Sight bedeutet immer, kann ich den Gegner sehen, kann ich auf ihn schießen. Und ich hatte auch mal so eine relativ einfache Lösung gesehen, die fand ich eigentlich ganz angenehm. Ist da ein Hindernis im Weg, dann musst du die Punkte um das Hindernis halt rumzählen. Und dazu hast du halt einfach dann, würdest du direkt drauf zuzählen, sind es halt 7 Felder weit weg. So weit kann ich schießen. Ich kann aber nur 8 Felder weit schießen. Und wenn ich um das Hindernis so rumzähle, die einzelnen Felder, komme ich bei 10 Feldern an. Also kann ich nicht auf ihn schießen. Das fand ich irgendwie so ganz angenehm. Und hier wird das Thema Line of Sight, dadurch, dass das Spiel über 3 Dimensionen geht, flach 1, 2, das nimmt Ausmaße an hier, ja. dass ich beim Lesen schon denke, oh, das ist so weit von dem weg, was ich eigentlich mittlerweile spiele, weil wenn ich dir das jetzt erkläre, dann brauche ich schon wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, um dir das ordentlich zu erklären. Und wenn wir beide das dann gemeinsam spielen, wird die Anleitung unser bester Freund sein, die ersten zwei Runden. Wir werden alles nachlesen. Kleines ja. Beispiel einfach so, Line of Sight. Wenn ich jetzt auf der ersten Etage auf einem Gebäude stehe und stehe an der Kante und Martin steht unten, ist das kein Problem, dann kann ich ihn sehen. Stehe ich aber zwei Felder von der Kante weit weg, dann kann ich die ersten zwei Felder vom Boden unten nicht sehen. Das ist dann nicht im Line of Sight. Das heißt, du musst dann jetzt auch immer noch nachzählen oder wenn ich jetzt auf Ebene 1 stehe und du stehst aber fünf Felder weiter hinter einer Wand, wie weit kann ich hinter die Wand gucken? Ab wann ist meine Schräge so, dass ich auf dich schießen kann? Und auch da wird der Abstand zur Wand gezählt und die Felder dahinter. Und das nimmt richtig krasse Ausmaße an, wenn du dann noch auf Ebene 2 stehst und guckst, dass ich einfach sage, ey, das sind fünf Seiten, alleine, um Line of Sight zu erklären. Ich habe zu meiner Frau gesagt, als ich das gelesen habe, da stand nur so der Standardablauf, ne, wie in jeder Anleitung. So wird geschossen. Deklariere das, deklariere das, deklariere das. Und danach werden die einzelnen Begriffe mal kurz auf zwei Seiten erklärt. Ich habe hier reingeguckt. Der Angriff besteht aus fünf Punkten. Und diese fünf Punkte werden die nächsten 10, 15 Seiten abgehandelt. Und ich denke so, what the fuck, ey, was stimmt denn nicht mit euch? Und dann kommt halt eben noch dazu, dass jeder Held seine eigene Fähigkeit hat, die er dann eben. Und die sind extrem komplex, diese Helden. Die haben alle nochmal eigene Tokens dabei, eigene Mauern, die sie setzen können, eigene Sachen, die sie schmeißen können, Luftangriffe, die sie machen können und so eine Geschichten. Und wir haben ja auch viele Leute hier, die Gamefound-Kampagnen mit unterstützt haben und so. Und ich würde einfach mal von euch gerne wissen, ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr einfach beim Lesen der Anleitung gemerkt habt, das muss nicht mal ein schlechtes Spiel sein, aber es bricht einfach so hart mit euren Erwartungen an dieses Spiel, dass ihr beim Lesen der Anleitung schon merkt, so, alter Schwede, ich hab keinen Bock mehr. Ich habe gedacht, ich habe hier was Einfaches genommen oder so eine Geschichte. Ja, und jetzt möchte ich sowas. Ich will gar nicht, ich werde dieses Spiel noch, ich werde es mir durchlesen, ich werde ein 100-Sekunden-Video dazu machen. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass es ein schlechtes Video ist. Ich habe mir zwei Videos dazu angeguckt im englischen Bereich, weil da gibt es noch nicht so viele Videos zu. Und die beiden haben gesagt, es war eine lange Einarbeitungszeit, es war schwer, aber sie haben gesagt, das ist für sie, was arena-technisch angeht. Als Shooter sagen sie, ist es aktuell das beste Spiel aus ihrer Sicht. Das möchte ich an dieser Stelle hier mal anbringen, weil sie sagen, es ist dermaßen komplex. Und wenn du es verstanden hast, wie es funktioniert, hat das so viele krasse taktische Komponenten mit drin. Mhm. Und das Coole ist, in der Basisbox sind sechs Helden drin. Die sind so heftig unterschiedlich, dass es einfach super viel Spaß macht, jeden Helden mindestens ein-, zweimal zu spielen, um die unterschiedlichen Aspekte da. Also du hast halt bei jedem Helden, hast du normale Karten, die kannst du immer wieder durchcyclen. Du hast aber auch sogenannte Feast-Karten, die kannst du nur einmal spielen im ganzen Spiel. Das sind mit Spezialfähigkeiten. Ja? Und jetzt war ich gerade in einem Kapitel, du kannst deine Waffe, die du hast, die hat auch noch Munition. Die Munition hat noch eine Munitionsart, das ist auch noch wichtig. Dann kannst du sie vierfach equippen, was sich auch noch auf deinen Schuss auswirkt. Dein Schuss wird besser ab einer bestimmten Reichweite oder schlechter ab einer bestimmten Reichweite, je nachdem, welche Waffe du hast. Und da wird dann noch draus berechnet, welche Karten du ziehen musst, um zu errechnen, ob du beim Schuss getroffen hast. Und ich so, what? Also wenn es dann auch noch anfängt mit der Waffe, mit unterschiedlichen Munitionsarten und unterschiedlichen Modifikationen, die du raufschrauben kannst und am runden Ende geht die Map, wird die kleiner. Und also ich glaube, wer so richtig Bock hat auf Apex Legends und sagt, ey geil, das fand ich schon auf dem Computer so geil, ich hoffe, die haben das Feeling gut eingefangen, ich glaube, das haben die hier, das ist, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Aber es bricht so heftig mit meinen Erwartungen, dass ich beim Lesen eigentlich schon merke, so, es geht gar nicht. Ich habe mich bei denen auch schon entschuldigt per E-Mail, weil ich gesagt habe, das ist echt nicht der Standard, den die von mir zu erwarten haben, hier, dass ich anderthalb Monate brauche und immer noch nichts gemacht habe. Aber so beim Lesen, also wäre das mein Spiel, hätte ich es schon verkauft, bevor ich überhaupt was dazu gemacht hätte. Was sagst du dazu?
Ja, das sind ja meine Fachkreise noch, die Hörst du mich? Hallo?
Ja, witzig. Habe ich so viel gelabert, ist direkt mal mein Headphone.
Hast du in Rage
ausgegangen. Gelabert. Ja.
Das, meine liebe Freunde, nennt sich Einstiegshürde.
Ja. Und wenn du die Mauer nicht mal drüber gucken kannst, weil du das Ende nicht siehst.
Ja, weil du die Line of Sight nicht hast, ob du in die Mauer kommst. Ja, ich kenne das auch, wenn die Anleitungen schon einen so herausfordern, quasi, dass du denkst, so, boah, es wird immer schlimmer und du denkst so, ich will eigentlich nur zocken, aber du musst es ja erstmal verstehen, damit du es anspielen kannst.
Ja.
Es ist echt ein Problem und es hört sich ein bisschen an, als ob immer mehr reingeklatscht wurde. Du hast ja auch Warhammer gespielt, so ein bisschen daran hat es mich so ein bisschen erinnert, so. Aber Warhammer war, glaube ich, war da schon einfacher. Das war ja halt ein ganzes System. So.
Ich habe Warhammer nicht gespielt.
Austauschen. Nee, ich dachte wegen deines Tattoos.
Okay. Das ist doch nicht Warhammer.
Ich hatte gedacht, das wäre von 40K, deswegen.
Nee, klärt mal den Martin in den Kommentaren auf hier. Warte mal, okay, also. Kann man das sehen, mein Tattoo? So, klärt mal den Unwissenden auf.
Dann tut es mir leid, ich dachte, das wäre Warhammer 40K. Jedenfalls, Warhammer, da hat es mich auch so, da
hatten sie
halt
so
mit Stäben und mit Schablonen halt gearbeitet, mit Line of Sight und solche Sachen. Das finde ich ganz gut gelöst. Also ich kann es absolut verstehen, gerade wenn es so eine lange Anleitung ist und du musst dich da durchkämpfen und dann Beispiele. Ich hätte mir, glaube ich, ein Beispielheft vielleicht gewünscht, vielleicht wäre das mal so eine Option so, dass man halt nochmal Sachen nachschlagen kann, wo extra ein Companion ist, sowas, wo man dann sagt, okay, schießen, okay, da gibt es die Beispiele in so einem extra Heft, dann guckst du da, damit du die Anleitung einfach schon mal näher durchgehen kannst und dann einfach Not da nachschlagen kann, vielleicht das besser, um das ein bisschen aufzudröseln. Ich glaube, Apex Legends reizt mich nicht so. Was ich noch überlegen bin, ist so Rainbow Six Siege. Ist ja quasi nochmal neu. Ist ja aufgekauft worden von Steamforged. Sind ja noch im Late Pledge, ob ich da nochmal reingehe. Aber bin ich auch noch so skeptisch.
Kauft ihr das lieber mal auf einer Messe, wenn es draußen ist. Nicht, dass da noch was passiert, ey. Also.
Naja, Mystic Games hat es ja verloren.
Die
Neuauflage ist ja jetzt über eine andere Dingens. Deswegen bin ich da überlegen, das da nochmal reinzugehen. Ist vielleicht Shooter, aber wie hat Apex Legends, wenn es schon so anhört, mich reizt es dann auch quasi schon nicht so, das zu spielen, weil einfach wirklich dann.
Also, man hat.
So kompliziert man, bist du, wenn es kleinteilig so krass kleinteilig ist und dann kein Spielfluss aufkommt, dann müssen alle wirklich perfekt können, damit es
einen gewissen Spielfluss Bock macht, hast. Also, man hat auch das Gefühl, die haben einfach jede Idee, die sie hatten, haben sie in das Spiel reingepackt. Das muss per se nicht verkehrt sein, aber damit schränkst du deine Zielgruppe natürlich auch richtig hart ein. Ne?
Ja,
und da würde mich jetzt draußen mal interessieren, ihr vor den Geräten, schreibt mal gerne in die Kommentare, hattet ihr so eine Momente auch schon, dass ihr den Kickstarter einfach direkt wieder verkauft habt oder einfach, oh. Ja, und ich denke mir halt auch so beim Lesen der Anleitung, vielleicht kennt ihr das auch, ich meine, das sind jetzt halt 45 Seiten und so komplex auch, was die einzelnen Waffen machen und die einzelnen Fähigkeiten, dass ich so bei Seite 30 ankomme und denke so, Mist, ich habe Seite 1 bis 10 schon fast wieder vergessen, weil es einfach so viel ist. Also es ist so eine Anleitung, die muss ich mindestens zweimal lesen und nochmal ein halbes Mal drüber fliegen, damit ich auch überhaupt annähernd in der Lage bin, es jemandem zu erklären. Und selbst dann wird beim Spiel noch ständig nachgeblättert, weil diese ganzen Mikrodetails, würde ich es jetzt einfach mal nennen, die gehen dir dann einfach flöten, ja, eben, dass du Munition findest und die in deine Waffe reinpackst, um dann irgendwann festzustellen, ach nee, das kleine Symbol oben links in der Ecke matcht ja gar nicht mit deiner Waffe, das kannst du gar nicht machen, das klingt jetzt so banal, aber wenn es einfach so viel ist, auf was man achten muss, dann geht einem halt auch echt viel verloren und da gerade dann als Brettspiel-Influencer oder YouTuber habe ich auf sowas eigentlich auch gar nicht mehr so richtig Lust, muss ich sagen, weil ich habe dann halt eher lieber eine höhere Schlagzahl an Spielen, anstatt eine Woche oder anderthalb Monate hier zu verbrauchen, um mich so langsam in so ein Spiel reinzuarbeiten. Wenn ich alleine schon anderthalb, zwei Stunden auspöppel. Und, geht gar nicht. Ja, ist too much für mich.
Ja, da müssen alle Leute wirklich richtig Bock drauf haben. Die müssen alle die Regeln vorher können und dann wird das Spiel ja noch komplex. Ich finde, bei einem Root geht es immer noch so, wenn du deine eigene Fraktion kannst, dann kannst du es immer noch spielen, weil du dann ja die an sich das Spiel ja nicht so komplex ist. Aber wenn das Spiel selber noch so komplex ist, dann ist es halt
wirklich dann halt super sehr, sehr hart. Halt.
Also beziehungsweise kleinteilig ist ja, Komplexität ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber genau, kleinteilig halt so.
Und ich muss sagen, es ist halt so, Procyon ist ja auch so, die Verteidigung von Procyon 3 ist ja da auch ein ganz gutes Beispiel. Also es fängt halt wirklich erst an, richtig Spaß zu machen, wenn du alles verstanden hast. Und wenn man da die Anleitung in der einzelnen Fraktion nimmt, die ja alle 10 Seiten sind, plus die Basisanleitung, bist du auch ganz schnell bei 45 Seiten. Und bis du das verinnerlicht hast, das dauert halt auch eine Weile. Und wir hatten da jetzt eine Vierergruppe, da haben wir es ein paar Mal gespielt und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es eben alle verstanden haben. Aber diese Einstiegshürde, da muss man erstmal Bock drauf haben und man braucht die richtigen Leute dafür und ist schwierig.
Der Vorteil natürlich bei Procyon ist, dass du halt so ein semi-kooperatives Spiel hast, weil du ja mit einem Partner spielst und dann siehst du ja noch ein bisschen, was der andere kann. Du guckst ja auch immer über Ex so ein bisschen, da lernst du ja auch so noch ein bisschen was mit. Wenn du es natürlich nur hart konfrontativ ist, ist es natürlich noch schwieriger. Ne?
Ja.
Du kannst immer fragen, so, was machst du jetzt gerade? Ah, okay, du machst es so und so. Okay, dann lernst du ja automatisch schon,
wer das spielt. Warum machst du das? Was kannst du da?
Genau, ist schon eine kleine Stufe geringer als jetzt Epic Legends wahrscheinlich.
Mir ist das auch
Weil die wollen natürlich dich so ein bisschen schön ins Irre führen und sowas sagen, ja, mach ruhig, geh mal ruhig nach vorne, da schießt du wunderbar. Schmeiß ich dir die Granate rein.
Mir ist halt auch super unangenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spielen müsste oder würde und müsste halt einfach permanent in der Anleitung nachlesen wegen jedem Käse, obwohl ich sie mir zweimal durchgelesen habe. Das ist mir dann auch einfach unangenehm, aber es sind halt einfach 45 Seiten. Bei einem Computerspiel spielst du halt das Tutorial und die ganzen Fehlerstellen, die werden dir ja abgenommen, weil das managt ja das Spiel. Und hier musst du das natürlich alles selber hinkriegen. Und dementsprechend
Ist schon, du kannst dich manchmal auch noch so gut vorbereiten. Hast du irgendwelche Sondersituationen, die dann irgendwie kreieren und dann, ja, was machst du jetzt in dem Fall? Und ach so, wenn das jetzt miteinander korreliert, wie passiert dann diese Regel mit der Regel und sowas? Und dann steht unter Ausnahmen dann, naja, wenn das so ist, und da, das musst du halt einmal gesehen haben und später einmal.
Ne? Also ich glaube, das, tatsächlich muss ich sagen, so wie die Anleitung geschrieben ist, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Es sind super viele Beispiele drin, es ist alles logisch aufgebaut, es ist alles gut beschrieben. Und es sind auch viele K.O.-Situationen schon dabei, wo man merkt, die schreiben nicht zum ersten Mal eine Anleitung. Also so Situationen, wenn das passiert und das eintritt, dann beruf dich darauf oder mach das. Da ist schon wirklich, also es ist eine, ist es eine gute Anleitung, kann man nicht anders sagen. Aber sie ist halt auf Englisch, sie ist 45 Seiten lang. Und am Ende stehen zwei Figuren von mir, sich zwei Figuren von dir gegenüber in der Arena und wir beballern uns. Und da ist dann halt so, alter Schwede, ist da nicht manchmal weniger, vielleicht auch mehr? Das muss jeder da draußen, glaube ich, selber für sich entscheiden. Aber okay. Hast du noch was?
Nö, ich wollte bloß sagen, das zieht dann als Fortbildung, ne? Bei dir dann.
Ja, so ein, können wir zwei Stunden schreiben, ey. Zwei Wahnsinn, ey. Das ist auch der Grund, warum ich mir so vor Kampagnen mittlerweile echt immer die Anleitung schicken lasse und mir dann aber auch nochmal ganz genau überlege, ob ich da Bock drauf habe oder nicht, weil es ist halt einfach irgendwann zu viel, ey. Das ist ja wie ein halbes Studium hier, was du machen musst, um dieses Brettspiel zu verstehen, ja. Naja, und ich bin jetzt auch gerade, jetzt habe ich ja ein paar hundert Sekunden Videos gemacht und habe mich durchgearbeitet. Jetzt habe ich gerade eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht Lust habe. Also ich habe sogar zwei Anfragen gekriegt für so ein Spielepaket aus vier Spielen bestehend. Und ich habe beide Anfragen abgelehnt, weil ich gesagt habe, tut mir leid. Also ich kann mittlerweile den Potti verstehen, der damals auf einer Messe mal zu mir gesagt hat, er kauft sich mittlerweile tatsächlich sehr viele Spiele einfach lieber selber. Weil dann kann er entscheiden, worüber er was dreht. Dann hat er sich so diesen Zuchtzwang, dass die nachfragen, ey, wie sieht's denn aus, kommt noch was, macht ihr noch was? Kann ich auch voll verstehen aus Sicht der Publisher, die haben dir was gegeben und sie erwarten jetzt dann natürlich was, aber da muss man auch manchmal sagen, da wird einem was gegeben, das kostet halt für die in der Produktion 30 Euro und du hast damit dann einfach 5, 6, 7, 8 Stunden Arbeit oder so, das ist halt auch kein Verhältnis. Klar, solange man klein ist, nimmt man das alles an. Aber irgendwann stellst du einfach fest, ey, da Schwede, da kommst du an so eine Grenze. Für mich war das jetzt alles totaler Stress. Ich habe in kürzester Zeit jetzt auf einmal 3, 4 Brettspiele gekriegt, über die ich alle was machen wollte. Deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, halt, stopp, jetzt ist bald BerlinCon, lasst mich erstmal in Ruhe. Ich werde mir da 2, 3 Spiele kaufen, dann kann ich ganz in Ruhe was dazu drehen. Aber ich krieg sonst, das ist für mich auch ein super schlechtes Gefühl. Ich will natürlich auch liefern, wenn
jemand,
fühle mich da nicht gut mit.
Ich will ganz kurz sagen, nicht, dass Leute es missverstehen. Wir sind trotzdem dankbar dafür, dass wir teilweise die Spiele
für jedes Spiel, klar,
so bekommen. Aber wir müssen sie trotzdem versteuern. Das ist einmal nur mal dazu. Und einmal ist es natürlich dann auch ein Aufwand. Wir haben natürlich auch einen Qualitätsanspruch. Also jetzt Martin, so wie wir, würde ich jetzt einfach mal so sagen, haben wir den ungefähr selben Anspruch. Und bei uns war es genauso halt. Wir sagen auch so maximal ein Spiel im Monat halt, was wir so uns aufhalsen, weil sonst wird es einfach zu viel. Du musst die Spiele spielen, du hast diesen innerlichen Monk dann auch quasi, du musst jetzt das fertig bringen, weil sonst hast du immer im Hinterkopf, du musst es spielen. Und das ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Wurm quasi, der sich weiter reingräbt quasi und dann immer so, ja, das Spiel ist noch da, ich muss es spielen. Und du bekommst immer weniger Lust, dieses Spiel zu spielen, weil du immer so weiter wegschiebst. Und dieser Frust wird dann immer größer und du weißt so, ich habe aber eigentlich Bock, jetzt zum Beispiel The Gang zu spielen, aber du musst jetzt Epic Legends spielen, weil du musst es jetzt nicht bringen, weil du hast dir versprochen. Und da sind ja auch Leute dran, die erhoffen sich jetzt gerade, wenn es jetzt nicht die Epic Legends ist, aber irgendein kleiner Verlag oder so, die machen sich natürlich Hoffnung jetzt, cool, Meeple King hat mich angefragt und sowas und macht das Spiel und so. Die wird sie auch nicht enttäuschen so und deswegen halt, so, es sind halt so viele Faktoren, die damit reinspielen und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es nur noch wohl dosiert und nehmen nur noch kleine Sachen an. Halt, bei uns war halt dieser Frustmonat im Monat, am Januar bei mir, wo wir auch halt so viele Spiele rausschmettern mussten. Und bei mir war es auch schon, habe ich so gemerkt, so, oh, ich kann nicht mehr, weil einfach so, man muss diese Spiele spielen und vernünftig will man sie ja präsentieren und du willst ja nicht irgendwas hinrotzen, halt so auf gut Deutsch gesagt.
Ja. Das ist dann
irgendwann
schon. Aber versteht das bitte nicht als Gejammer da draußen, weil wir Spiele bekommen oder so. Nicht. Es geht einfach darum, dass der eigene Qualitätsanspruch gerade im Begriff ist zu leiden. Und das nervt einen halt. Ne? Also, ja.
Irgendwas ist dann immer zu kurz. Entweder hat man es zu wenig gespielt oder man hat es dann nur halb gar präsentiert oder
ist schwierig,
es ist lange aufgeschoben oder innerlicher Frust und sowas. Und das ist halt dann super schade immer. Deswegen muss man halt gucken, wo man da bleibt und sich halt nicht zu überwerfen. Halt. Das ist aber ein Lernprozess, den wir halt machen
müssen. Aber deswegen, Verlage nehmen das auch immer sehr gut an, wenn man dann einfach sagt so, ey, bitte schickt mir jetzt nichts zu. Also ich brauche das nicht. Ne? Mach das bitte nicht. Und ich meine, mittlerweile sind ja auch schon Verlage dabei, die dann sagen, es wäre schön, wenn ihr unsere Spiele nicht einfach nur im Podcast besprecht, sondern auch wirklich was darüber dreht, ein einzelnes Video. Und wenn ich mir dann sage, wenn ich hier eine Box aus 4 Spielen bekomme, keine Chance. Schaffe ich nicht. Wann soll ich denn das machen? Also ich frage mich ganz ehrlich, wie andere Kanäle das manchmal gemacht haben, die dann einfach jeden zweiten oder dritten Tag, also es gibt ja auch Kanäle, die das jetzt noch machen, da, also entweder haben die den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich Spiele durchzulesen und mit Freunden zu spielen, oder die haben halt einfach einen anderen Qualitätsanspruch als ich. Aber das, in meiner Welt geht das nicht.
Ja, oder spielen halt viel Solo eventuell oder sowas und mahnen sich das. Der Rest dazu kann ja auch sein, weiß ich nicht genau.
Ja.
Da will ich auch keinem was unterstellen. Sowas, nee, aber, nicht, nee, ja. Aber einfach andere Bedingungen oder so. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, für uns kommt es halt auch nicht in Frage. Ich will halt auch mit Freunden das unbedingt testen, auch in verschiedenen Konstellationen. Und einfach jetzt nicht nur sagen, jetzt okay, wir haben es zu zweit probiert, war okay oder sowas. Sondern halt wirklich dann schauen, okay, wie war es denn jetzt so für alle anderen halt so grundsätzlich. Mhm.
Ja. Ja. Wenn ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, dann, wie gesagt, schreibt das gerne rein in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann lasst auch sehr gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Gebt dem Madin mit seinem Brettspiel Buddies und damit halt eben auch dem Basti gerne einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, in 2 Wochen ist die BerlinCon. Und da werden die Buddies sein, da werde auch ich sein. Und ja, sprecht uns gerne an. Und sehr, wir sehr gerne, freuen uns, euch zu sehen. Und ja, bis dahin, hast du noch was?
Genau. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja auch eine kurze, knappe Folge.
War knackig. Eine Stunde, knackig kurz, ja. War mal ein bisschen, ja, war mal wieder ein bisschen länger, ja. Ja, die Wünsche gehen ja da immer auseinander. So, manche Leute sagen, ja, mach so einfach so lange, wie es läuft. Dann höre ich es halt in 5 Etappen. Manche haben gesagt, ja, war jetzt ein bisschen sehr lang. Aber ich glaube, wir haben sie von vorne bis hinten gut mit Content gefüllt. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt von euch und sagen,
wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt.
Genau. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und sagen tschüss und ciao. Bis zum
nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.